Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven, ich kann kaum mehr reden.
Wusstest du eigentlich, dass das Omelett es auch bis nach Japan geschafft hat und man es dort Omuraisu nennt?
Ja, Moment, Eierspeisen in Japan, ich war ein paar Mal da, ja. Schon sehr, auch mit eingelegten Kram und mit Soja, machen die schon. Sumo was?
Omuraisu.
Ich bin auch so ein Sumo-Omuraisu da.
Ja, du bist jetzt wieder nah dran am Sumo-Ringer,
mein Freund. Dein Omelette, ey.
Frühstückszeit bei
Burkhard Hupe.
Ja, du hast
Breakfast at Hupe.
Du hast es dir gewünscht. Und ich habe es dann noch irgendwann hingekriegt.
Jetzt ohne Witz, also ich muss wirklich sagen, ich versuche auch kleine Gemeinheiten loszuwerden, aber ich verschweige jetzt einfach, dass der erste Versuch...
Der war unkonzentriert.
Ich komme hier an.
Ja.
Was war denn mit dir los? Du warst aufgeregt, du hattest alle Zutaten da liegen. Wir haben ein Filmchen gemacht übrigens, liebe Leute, wenn ihr es hört, bei Instagram, @SvenPistor, habe ich tatsächlich das mal gefilmt, was du mir da kredenzt hast mit diesem Omelette. Sag doch mal, welche Zutaten du in kleinen Schälchen wirklich präsentiert hast und mich gefragt hast, weil das war ja mein Wunsch. Bitte wie im Hotel mal, so ein Omelette am Morgen.
Ja.
Also es war noch besser.
Tomaten natürlich, Schnittlauch gab's. Es gab Würfelschinken.
Ja, Moment, aber
es
nicht gab irgendwie Schnittlauch.
Das war ja wie bei Paprika, es gab Champignons.
Bei Jamie Oliver, das war ja so ein Bündel, so richtig schön so zusammengeknotet.
Dass man das schneiden kann. Also dass man es quasi mit einer Schere quasi direkt reinschneiden kann.
Und du hast insgesamt 3 Omelettes gemacht?
Ja.
Also der erste Fehlversuch, 3 Eier ging, aber du hast ja gesagt, also ja, Junge vom Land.
Ich hab einfach gedacht, Spiegelei, Sven, nee.
Und da war nämlich das Ei schon der Pfanne, aber ja. Das Geheimnis war, wir müssen irgendwann mal in die Shownotes auch deine Rezepte dann reinpacken. Du musst eine Minute lang die 3 Eier schlagen, oder was?
Genau, da musst du sie stehen lassen, musst du sie kurz in Ruhe lassen.
Ja.
Und dann kannst du sie in die Pfanne machen.
Und dann war alles perfekt, ohne Witz. Und ich brauchte nur von der fröhlichen Bäckerei. Ich weiß gar nicht, was die da schlucken. Die sind wirklich immer fröhlich hier bei dir im Ort.
Ja, es ist
unfassbar. Ja. Irgendwie geben die den Mitarbeitern irgendwas Bewusstseinserweiterndes. Die waren also sehr fröhlich, haben mir Brötchen verkauft. Manchmal braucht man ja nur die Butter zum Omelette. Und das habe ich heute Morgen gegessen. Und ohne Scheiß, Burkhard Hupe.
Ja, was denn?
Es war das beste Omelette, was ich je gegessen habe. Ich feiere dich voll ab. Und die anderen beiden waren nicht so gut wie meins. Das für deine Frau war nicht lang genug drin. Sagte sie selbst. Hör mal, ist das Ei eigentlich schon durch? Irgendwie. Und deins, hast du gesagt, deins ist dir gar nicht gelungen, ne?
Ja, das war ein bisschen kaputt, aber geschmeckt hat es auch.
Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Also es war übrigens echte Champions League, aber das ist nicht unser Thema heute.
Nein, Sven, wusstest du eigentlich, dass es in der zweiten rumänischen Liga gab es mal einen Transfer, den fand ich irgendwie perspektivisch ganz interessant. Mhm. 1998 wechselte der Mittelfeldspieler Ion Radu von Giul Petrosani zum Zweitligisten Valkea.
Ich fahre die Musik mal wieder hoch.
Ja. Ja. Und wusstest du oder weißt du, für was für eine Ablösesumme?
In der rumänischen
rumänische Liga.
Rumänien, was haben die überhaupt für eine Währung da? Weiß ich gar nicht. Dinar oder?
Nee, Schweinefleisch. Es waren 500 Kilogramm Schweinefleisch. Und die haben das gemacht, weil die waren ein bisschen klamm.
Ja.
Und dann der Sponsor oder der Chef von Valkea war irgendwie so ein Superschlachter.
Mhm.
Gibt's ja auch im Westen. So ein Superschlachter. Und der hat ihn dann einfach 500 Kilogramm Schweinefleisch.
Der Radu, der wechselt für eine Schweinehälfte.
Genau. Und dann haben die das verkauft und haben davon die Gehälter bezahlt, die noch offen standen.
Das ist ja geil. Ich meine, heute unser Thema ist nie mehr zweite Liga. Also das Unterhaus, das ja nicht immer direkt dieses Unterhaus war, das wir so jetzt kennen, Burkhard.
Nein, es gab ganz viele Versuche, auch so ein stabiles Unterhaus, so ein stabiles Fundament für die Bundesliga im Prinzip.
Weil die Krämer so gut ist. Es muss einfach sein, die Mikrofone sind einfach zu gut.
Ja.
Nein, auch der Kaffee ist übrigens super. Warte, hör mal. So, ja, also bitte.
Ja, also die brauchten halt ein Fundament in der Bundesliga. Und weil ich meine, die hatten ja immer Angst vorm Absturz, wenn sie aus der Bundesliga raus mussten. War ja letztendlich auch ein Grund dafür, dass es diesen Bundesliga-Skandal gab. 1971 mit Kickers Offenbach und so weiter, dass alle panische Angst hatten, wieder runterzurutschen in Amateurfußball und dass dann quasi dieses ganze Profi-Gebilde, was sie da ausgeprägt hatten, dass das in sich zusammenfällt wie so ein Soufflé.
Ach so.
Und dann ist sozusagen die, dann haben,
als Reaktion darauf wurde das so ein bisschen wirtschaftlich tragfähiger, sozusagen Auffangnetz für die Bundesliga wurde eigentlich gespannt.
Das war die Idee von Hermann Neuberger, der auch die Idee mit der Fußball-Bundesliga relativ spät umgesetzt hat und relativ eigenmächtig umgesetzt hat als DFB-Präsident.
Und im Zweifel kam der erste FC Saarbrücken dann doch immer in irgendwelche neuen Klassen und es wurde immer so gerechnet, dass, ja, ne, der war doch Saarländer, ne?
Genau. Und der war auch bei Saarland-Toto, war der auch relativ dick im Geschäft. Und da gibt es eine ganz schöne Anekdote übrigens über Saarland-Toto. Die haben 1901, du machst ja auch so Tipps im Radio, machst ja alle gegen Pisto, alle gegen dich, ne?
Du, ich bin da jetzt übrigens auf Platz 60.000, was nicht gut ist, aber ich bin nicht abstiegsgefährdet. Da sind also 95.000, die tatsächlich Woche für Woche bei WDR 2 mit mir tippen. Und die Gewinner fahren, das ist die Elf des Jahres, mit mir zum Pokalfinale nach Berlin. Ja, ich darf doch mal eine Werbebande machen hier.
Wir haben noch nicht mal 10 Minuten und es gibt schon das erste Ad hier von dir. Super. Also 51-52, Saarland Toto. Mhm. Ja, und da hatten die eine ganz tolle Idee, dass nämlich die Tipper, die 11-mal falsch liegen beim Toto, dass die eine Prämie kriegen. Und zwar 500.000 Saar-Francs, weil die waren ja damals noch nicht bei der BRD, sondern waren ja noch eigenständig, ne, Saarland. Mhm. Und noch unter französischem Kommando sozusagen, Militärregierung. Wenn du 11-mal falsch getippt hast, kriegst du 500.000 Saar-Francs. Ich weiß aber nicht, ob das viel war oder wenig.
Das ist echt irre.
Das Saarland übrigens ist heute auch großer Bestandteil unserer formidable nie mehr zweite Liga-Sendung.
Naja, ich bin ja hier von uns beiden derjenige, der manchmal die Fäden zusammenhält, mein lieber Burkhard. Ja, also du hast ja wieder deine Zettel hier und
was denn?
Spandauer SV, wo geht's da überall hin? Das ist ja
Röchling-Völkling.
Also ja. Es gab auch Lüdenscheid zum Beispiel mal in der zweiten Liga.
Ne? Und was Lüdenscheid? Ja. Nattenbergstadion war ich schon.
So ist es. Göttingen 05.
War ich auch schon.
Wusstest du eigentlich?
Was denn?
Nein.
Wusstest du eigentlich, wie viele Zweitligisten es in der Geschichte der zweiten Fußball-Bundesliga schon gegeben hat? Unterschiedliche Zweitligisten.
Klugscheißer Rückfrage. Was meinst du denn für eine zweite Liga?
Ich meine alle Zweitligisten aller Zeiten, seitdem es zweite Liga
gibt. Gerechnet Anfang der 70er.
Gerechnet seit 1974.
Würde ich sagen 66.
Oh, gar nicht schlecht. Es waren 127.
Ich werde ein Stift, ey. Ja, aber wisst ihr, wir haben eben uns darüber unterhalten, irgendwie, wir hatten ja hier Frühstück. Wir hatten Frühstück mit deiner Frau, das ist immer, es ist auch wunderbar. Mhm. Wobei, ich fand's witzig, also, sie sagte, du kannst mit Lob nicht gut umgehen, aber du brauchst es. Also, du wirkst ja immer so, als würde dir das nichts ausmachen.
Ach, ich stehe total drauf, wenn du mich lobst.
Das Omelett war wirklich das Beste, was ich je gegessen habe. Aber manchmal muss man eben auch die Latte unterspringen und es darf keinem auffallen. Das ist so mein Lebensmotto.
Das weiß ich.
Ich führe die Fäden ein bisschen zusammen, damit ihr da draußen, liebe Leute, eine Orientierung habt, was wir eigentlich heute vorhaben. Also wir haben, glaube ich, überraschende Geschichten über Zweitligisten, die man kaum mehr auf dem Zettel hat. Das waren mal große Mannschaften. Wir werden telefonieren mit einem Rekordspieler der zweiten Liga. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und es ist die zweite Liga irgendwie in all ihren Facetten, also in ihren Dramen, aber auch in ihrer Sehnsucht.
Auch in ihrer Trostlosigkeit.
Ja, findest du die so Trost? Ja. Was war das trostloseste Zweitligaspiel, das du gesehen hast oder wo bist du da hingegangen?
Es war, glaube ich, OSV Hannover gegen Westfalia Herne oder so in den frühen 80er Jahren, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall OSV Hannover und wir waren glaube ich 250 Zuschauer.
Billy Lange.
Und da war ich übrigens, um das auch direkt zu erklären, warum ich beim OSV Hannover war. Ich wohnte ja erstens in der Nähe von Hannover und zweitens spielte beim OSV Hannover ein Stürmer mit dem schönen Namen Bernd Krumbein.
Echt?
Ja, und der war richtig gut und der war ein Studienkollege des Vaters von einem meiner besten Freunde, die haben zusammen auf Lehramt studiert und Bernd Krumbein war gleichzeitig auch Fußballprofi und deshalb sind wir da oft hin.
Und das ist dann was mit dem Lehramt später geworden, weil das war ja dann irgendwie schon. Willi Landgraf, wenn wir über Trostlosigkeit sprechen, übrigens mit ihm werden wir reden, mit dem Willi Landgraf, der sagte richtig trostlos war das Zentralstadion in Leipzig. Also eine 100.000 Mannschüssel, wenn dann nur 3.000 sich verlieren. Dann ist das eben trostlos, aber nicht nur. Es sind auch eben tolle Geschichten, weil eben auch Menschen da in dieser zweiten Liga spielen, die trotzdem die Träume im Kopf haben.
Wenn ich an zweite Liga denke, an 80er Jahre und so weiter, dann denke ich gerne auch an diese Zusammenfassung am Sonntagnachmittag, Sportreportage oder auch Sportschau. Und mein erster Blick ging dann immer erst auf die Zuschauerränge. Wie viele Leute sind da eigentlich hingekommen? Und wenn da mehr als 5.000 waren, dann waren das ja echt viel in den 80er Jahren. Da war das gefühlt, das war das damalige Ausverkauf.
Das habe ich heute immer, wenn Hoffenheim Heimspiele hat. Nein, ernsthaft, ich habe böse Post bekommen letztens, als ich das mal kritisch angemerkt habe. Ja, wirklich. Dass da 17.000 bei...
Soll das nicht auch zurückgebaut werden, der Stadt?
Rena, ja, wenn die Natur sich das Stadion wieder zurück nimmt, das wäre, oder?
Das
hätte ich nichts gegen, wenn die Natur wieder irgendwie...
Gibt es auch viel Natur da unten im Kraichgau.
Nein, das ist so, dann irgendwie, so Wurzelsprengung macht auch Beton platt über die Jahre, das ist einfach so. Nein, das habe ich kritisch angemerkt und da gab es dann schon auch böse Kommentare, wieso 17.000 in der Bundesliga und du immer mit deinem Blick und so, aber ich finde das schon krass, also jetzt im Hier und Jetzt solche Zuschauerzahlen. Das war natürlich in der zweiten Liga anders.
Ja, hast du jetzt alles eigentlich zusammengeführt und erklärt, was du erklären wolltest?
Eigentlich haben wir alles Mögliche rund um die zweite Liga und Geschichten von Vereinen.
Ja, ich würde nämlich ganz gerne jetzt nochmal auf das Frühstück zu sprechen kommen, weil ich habe nämlich einen Frühstücks-O-Ton gefunden zu einer Geschichte, die ich ohnehin machen wollte, über Röchling-Völkling.
Röchling-Völkling
aus dem Saarland war ja in den 70er Jahren auch mal Zweitligist.
Aha.
Und Röchling-Völkling konnte im Prinzip nur existieren, weil es die Röchling-Werke gab.
Ach, Röchling war ein Werk, ne? Das ist jetzt kein Doppelname.
Röchling ist ein Unternehmername.
Ah, Röchling-Völkling.
Das war sozusagen der Stahlbaron des Saarlandes, war Hermann Röchling. Und der hat diese große Völklinger Hütte errichtet. Die ist heute in der Liste der Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Das ist das einzige wirklich vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Zeit der Industrialisierung. Und das ist wirklich imposant. Ich bin da mal gewesen, als Leverkusen ein Pokalspiel hatte gegen den 1. FC Saarbrücken.
Das haben sie dann gewonnen, ja?
Das haben sie gewonnen.
Weil in Elversberg hatten sie ja nicht so viel Glück.
Nee, das stimmt. Na, Glück.
Ey, war einfach schlecht.
Format hatten sie nicht.
Ja.
Das haben sie damals gewonnen. Das war auch das Halbfinale damals. Und da mussten sie auch im Hermann-Neuberger-Stadion gegen Saarbrücken spielen, weil ja der Ludwigspark noch umgebaut wurde.
Ja.
Und dann spielten die da im Hermann-Neuberger-Stadion. Ich traf mich mit einem Kollegen, dann trafen wir uns in der Völklinger Hütte. Und das ist schon ein Wahnsinnskoloss. Also ganz beeindruckend, wenn ihr mal Zeit habt, ihr seid im Saarland oder so, da kann man erstens gut essen.
Mhm.
Und zweitens ist die Völklinger Hütte super spannend. Und die waren eben in den 70er Jahren miteinander verbunden. Und einer der Spieler, der bei Röchling-Völkling groß geworden ist, ist Karl-Heinz Granitzer. Der ist mit denen sogar relativ erfolgreich gewesen mit Völkling in den ersten Jahren, ist mal Torschützenkönig geworden, damals noch in der zweiten Bundesliga Süd. Gab es ja die Nord- und die Südstaffel mit unterschiedlich vielen Vereinen, am Ende dann mit 18 Vereinen und die ersten beiden stiegen auf und die zweiten spielten dann gegeneinander die Relegation. Das hat Völkling nie geschafft, aber Granitzer hat dann seinen Weg gemacht, ist dann über Hertha BSC in den USA gelandet.
Ah, of course.
Und zwar bei Chicago Sting.
Das ist aber bekannt, Chicago Sting
ist zweimal US-amerikanischer Meister geworden.
Mhm.
Und der Karl-Heinz Granitzer ist bis heute der erfolgreichste deutsche Fußballprofi, der jemals in Amerika gespielt
hat. Wie sagt man eigentlich Röchling-Völkling in Amerika?
Röchling-Völkling. Und er hat da fast 200 Spiele gemacht, hat 128 Tore geschossen.
Och.
Ja, also ist auch eine ganze Menge gewesen und war da ein bunter Hund in Chicago und spielte also mit seiner Mannschaft wirklich auch immer um die Meisterschaft mit und war auch regelmäßiger Gast in Frühsendungen, vor allen Dingen im lokalen im Stadtfernsehen von Chicago und hat dann mal, als er wieder um die Meisterschaft spielte, wurde er morgens eingeladen, der Karl-Heinz Granitzer, und hat immer auch mit im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, auf Englisch Rede und Antwort zu stehen und hat dann über sein Frühstück im Prinzip erzählt.
Breakfast.
And my wife fixed the breakfast in the morning, always the same.
Have a lucky pancake.
Yeah, this is a lucky pancake. I eat it.
Every
morning, there's a special with apple. It's German pancake and with sugar. And very helpful for the skin.
And that gives you the energy?
Power, energy, and I'm thinking of my family. And I think that is the key for my many goals.
Yeah, for my many goals.
Der hat sich besser geschlagen als Lodder, muss ich sagen.
Nein, Karl-Heinz Granitzer hat später mal gesagt, dass sein Englisch tatsächlich noch schlechter gewesen sei als das von Lothar Matthäus. Hat er selber gesagt.
Kann ich nicht bestätigen.
Karl-Heinz Granitzer war aber ein total populärer Spieler dann in Nordamerika. Der hat es nämlich tatsächlich geschafft, 1982 zum Sportler des Jahres gewählt zu werden in Chicago.
Ach.
Ja, und zwar vor Michael Jordan, dem Basketballer, vor Muhammad Ali, dem Boxer und auch vor William Payton. Aber
82, da war, glaube ich, der Michael Jordan noch 12 oder so. Ne?
Ja, da war da schon eine Nummer. Und vor William Payton, das war ein Footballspieler dann in Chicago, der hat da diese Abstimmung gewonnen. Das war ziemlich überraschend.
Krass.
Er ist heute noch im All-Star-Museum von der amerikanischen Fußballvereinigung in New York zu sehen. Eine nach wie vor Riesennummer, hat sich sozial unheimlich engagiert, vor allen Dingen für Blinde und für, also für Benachteiligte, für kranke Menschen, für AIDS-Kranke, als AIDS eigentlich noch gar kein großes Thema war. Und jetzt denkt man ja, wow, was für eine super Geschichte, was für eine Erfolgsstory, der hat in Amerika sein Glück gefunden, aber Pustekuchen, er hatte dann am Ende nämlich ein amerikanisches Restaurant aufgemacht, so ein bisschen am Arsch der Heide gelegen. Und das musste dann zugemacht werden. Als er sich verletzte und nicht mehr so gefragt war, hat er nicht mehr genug Kohle gehabt, hat sich damit vielen, glaube ich, auch finanziell überworfen und hat dann 1991, nachdem er 12 Jahre in Chicago gewesen ist insgesamt, hat er noch viel Indoor-Soccer gespielt, war da auch sehr erfolgreich, hat dann da wirklich mit fliegenden Fahnen das Land verlassen mit seiner Familie. Und dann hat die Chicago Tribune hat dann danach einen Artikel geschrieben, der hieß Friends, Creditors, Hunt, Ex-Sting Star, Kranitzer. Ja, also Freunde und Kreditgeber jagen den ehemaligen Sting-Starspieler Kranitzer. Und da ist dann exakt aufgelistet, wer wie viel Geld noch irgendwie von Kranitzer kriegt. Ja, und
wo ging es dann hin für ihn?
Er ist dann erst in den Westen gegangen, da hat er aber auch nicht richtig Fuß gefasst.
Also in den Westen der USA?
Nee, nach Europa, nach Deutschland wieder. Ach so. Also nach Westdeutschland. Mhm. Und dann ist er wieder nach Berlin gegangen und hat dann versucht, auch noch als Trainer zu arbeiten. Unter anderem auch nochmal bei Röchling Völklingen tatsächlich und hat die auch mal, glaube ich, vor dem Sturz aus der Verbandsliga oder so bewahrt. Wow. Und ganz am Ende seines Berufslebens war er Vertreter, Sven. Und zwar für Eistonnen.
Mertesacker lässt grüßen, ey. Ja. Wie geil.
Kann ja, das gar nicht sein. Ganz, ganz schillernde, bunte Geschichte. Ein unglaublich sympathischer Typ, der jetzt vor kurzem tatsächlich nochmal Präsident werden wollte von Hertha BSC. Weil er da auch lange gespielt hat, sehr erfolgreich, immer noch sehr populär ist, wollte er mit Michael Zieler zusammen antreten, dem ehemaligen Bundesligaspieler. Und sie durften nicht, weil er kein Mitglied ist bei Hertha BSC.
Also ihr merkt es auch.
Hier übrigens habe ich ein Foto.
Zweite Liga.
Da siehst du ihn quasi mit.
Ja, mit Franz Beckenbauer.
Mit Franz Beckenbauer, sie reichen sich die Hand.
Ja.
Und man denkt ja, er gratuliert dem Franz, weil alle dem Franz immer gratuliert haben. Mhm. Es ist aber so, dass der Franz ihm gratuliert, weil an dem Tag wurde er geehrt, weil er als erster Fußballer in der nordamerikanischen Soccer League es geschafft hatte, 100 Tore zu schießen und 100 Vorlagen zu geben.
Wahnsinn.
So erfolgreich war der.
Sieht irgendwie lebenslustig und energisch aus. Mhm. Also, er sieht ein bisschen aus wie der Howie von Ein Colt für alle Fälle.
Ja! 100%. Und ich habe überlegt,
an wen. Ja, dafür hast du mich ja. Weißt du, Burkhard, ich bin hier der. Ja,
ich habe draußen gespielt, du hast einfach vom Fernseher gesessen.
Ich bin halt geistig ein bisschen elastischer als du, aber.
geistig elastischer.
ihr merkt es auch, wir stupsen immer Zweitliganamen oder von ehemaligen Zweitligisten an und dann geht es in Lebensgeschichten. Das ist vielleicht heute der Plan. Was haben wir als nächsten Triggerpunkt hier? Burkhard, hast du einen Namen? Du bist ja auch immer so ein Mann, der über die Musik kommt. Du bringst ja immer so Titel mit, wo mir dann spontan wieder schlecht wird und ich sage mir, um Gottes Willen, warum habe ich heute gefrühstückt? Hast du sowas mitgebracht?
Ja, selbstverständlich. Also es gibt natürlich ja auch so, meine bei 127 Clubs, da gibt es einfach auch Clubs, wo man sich denkt, ach echt, die waren auch mal im bezahlten Fußball, unter anderem Barmbek-Uhlenhorst.
Ja?
Barmbek-Uhlenhorst, Stadtteil in Hamburg.
Hamburg, ja.
Haben es mal geschafft, die hatten tatsächlich auch mal eine Zeit in der zweiten Liga und haben das versucht, auch wirklich mit so abgehalfterten Stars zu schaffen, da hinzukommen. Mit Charlie Dörfel vom Hamburger SV, der dann nochmal
sein Gnadenbrot da bekam.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Und auch mit Willi Giesemann. Sagt dir der Name Willi Giesemann noch was? Der war in den 60er Jahren.
Also Charlie Dörfel, klar.
Ne? Ja, Willi Giesemann.
Zuerst war ein Kuss und so. Und das ist doch der hat auch Musik gemacht, der Dörfel. Ne?
Ja, wie? Der hatte auch so ein bisschen höhere Stimme gehabt.
Der hat eine höhere Stimme. Es klang ein bisschen komisch, aber war ein lustiger. Ja,
und Willi Giesemann war dann auch Verteidiger und war in den 60er Jahren bei Bayern München und auch beim Hamburger SV. Mhm. War Nationalspieler und war immer auf dem Sprung, auch Stammstadt-Nationalspieler zu werden. Und hatte so Mitte der 60er Jahre seine allerbeste Zeit. Und dann spielte er im Juni 1965 mit der deutschen Nationalmannschaft im großen Maracana vor 143.000 Zuschauern. Wurde eingewechselt, kurz vor Schluss. Also das größte Spiel seiner Karriere und 3 Minuten vor dem Ende stand 1-0 für die Brasilianer. Und Willi Schulz und Willi Giesemann haben Pelé und Garrincha fertig gemacht. Die kriegten keinen Stich, gar nichts.
Wie geil
und
ist das
komplett,
denn?
Komplett. Und die waren komplett von der Rolle und waren richtig wütend, dass sie vor der großen Kulisse nicht glänzen konnten. Und dann gab es einen Zweikampf kurz vor Ende. Giesemann gegen Pelé. Willi gegen Pelé. Und Willi eben zuerst am Ball und Pelé zieht trotzdem durch und bricht ihm das Bein.
Nein.
Ja. Und bricht ihm das Schienbein und danach muss er operiert werden und danach war seine Karriere im Prinzip nicht mehr so, wie sie hätte werden können. Und Pelé wurde, so heißt es zumindest, wurde das in den Zeitungen damals geschrieben, Pelé wurde von den eigenen Fans ausgepfiffen.
Und Pelés Vater war ja selber einer, der im Prinzip in die Sportinvalidität getreten wurde. Und so hatte er es dann dem Giesemann so besorgt.
Ach. Der hat es dann auch nochmal in den 66er WM-Kader geschafft, konnte aber da nicht mitspielen, nochmal Meniskusriss. Also das Knie war steif, er konnte eigentlich nicht mehr richtig kicken von diesem Tag an. Und dann als Barmbek-Uhlenhorst aber mit dem Präsidenten Hermann Sanne, das war... Das ist auch eine irre Geschichte, Hermann. Ich meine, du hast es ja auch erlebt. Wenn du einmal reinspringst in diesen Teich und du fischst hier und du bedenkst, boah,
das ist auch noch, das
boah, alles hier, alles klick, klick, mir, klick, zu mir, klick, zu mir, klick, zu mir. Ja. Und Hermann Sanne war nach dem Krieg ein Lumpensammler. Der hat also überlebt, weil er das gesammelt hat, was andere weggeworfen haben. Nach dem Krieg wird das nicht viel gewesen sein. Und er hat aber quasi mit Lumpensammeln angefangen und hatte dann irgendwann in den späten 60er Jahren die ersten großen Sortieranlagen.
Der hat was mit Vermögen damit gemacht,
genau. Oder nicht? Er ist Millionär geworden und hat das Geld dann quasi bei Barmbek-Uhlenhorst reingesteckt. Ach. Und wollte, dass das sozusagen die Nummer 2 in Hamburg wird, noch vom FC St. Pauli. Und hat dann quasi nach ehemaligen Fußballern gesucht. Und einer davon war Willi Giesemann, der andere Charlie Dörfel. Dann kamen die da also hin und führten Barmbek-Uhlenhorst, übrigens der Stammverein auch von Andi Brehme, wirst du dich erinnern, der war damals da auch Balljunge, führte die also tatsächlich in die zweite Liga Nord. Das war ein großes Abenteuer, also auch mit den Lumpenmillionen. Das hielt nicht so richtig lange. Der Verein hatte dann nach 6 Monaten schon einen riesigen Berg Schulden. Und dann gab es einen Redakteur des Norddeutschen Rundfunks, der gesagt hat, Leute, ich helfe euch. Ich kenne mich in der Schlagerbranche. Oh,
also aber schwierige Aussage im aktuellen Umfeld. Ich helfe euch.
Ja, das ist mir doch egal. Weil es ist über 40 Jahre her und zweitens ist es so gewesen. Mhm. Der hat also gesagt, ich helfe euch. Ich kenne die ganzen Jungs, die ja Roberto Blanco, Toni Marshall und so die ganzen Schlagerstars der 70er. Und dann hat er das geschafft, mit denen eine Platte aufzunehmen.
Mit Barmbek-Uhlenhorst.
Zugunsten von Barmbek-Uhlenhorst. Und dieses Lied gibt es natürlich noch und ich finde es großartig.
Geht nach vorne die Nummer.
Mein letztes Geld gebe ich für Fußball aus. Für Barmbek-Uhlenhorst.
Die braucht einen Kohle, ne?
Das absolut. Ist mein Verein. Ein Tor zum Sieg.
Melodieführung finde ich schon ganz cool.
Ja, hast du professionell gemacht. Aber jetzt gleich kommt die erste Strophe. Die finde ich richtig gut.
Und die sind auch in Time. Das finde ich so furchtbar, wenn die zu schnell singen.
Gestern Nacht beim Kartenspiel, da hatte ich ein Glück. Ich spielte hoch und hab verloren, nur wenig blieb zurück. Der Teufel sagte, spiel mein Freund, doch da besann ich mich. Mein letztes Geld bekommst du nicht, denn das ist nicht für dich.
Oh. Triolen, ne? Bum, bum, bum.
Ist für Fußball aus. Für Barmbek.
Kommt da noch was?
Also,
ich hab's verstanden, das Lied, Burkhard. Oder musst du noch nachdenken?
Das Geld hat nicht gereicht, was sie dadurch eingenommen haben. Das muss man auch sagen.
Nicht?
Aber ich finde das Lied echt super.
Und
was ich echt interessant finde, dass man damals einfach noch so von Spielsucht singen konnte, ohne dass das jemand komisch fand.
Ja.
Ne, dass man einfach Geld beim Kartenspiel verliert, das war völlig normal.
Ja, das ist
und so
normal.
Sind ja auch viele Fußballer einfach sozialisiert worden. Ne? 82 noch, die haben ja gezockt am Schluchsee ohne Ende. Da sind ja 6-stellige Summen abends im Hotelzimmer über den Tisch gegangen.
Ja, man hat ja auch immer den Onkel, der an der Flasche hing und der andere ist spielsüchtig und so. Ja. Das war eben so. Man sprach die Dinge aus, wie sie waren. Mhm. Ja? Ja, das ist interessant, Burkhard. Sehr schön. Also das finde ich ist schon mal ein schönes Entree für das, was wir heute hier vorhaben. Also das ist einfach so.
Ich finde schon, dass es gar nicht mehr viel besser werden kann, ehrlich gesagt.
Es wird besser. Und zwar komme ich jetzt zu dem großen Treibstoff neben diesen Geschichten, den wir haben, ist nämlich ja eure Reaktion da draußen. Das meine ich, je öfter ich das sage, desto ernster meine ich das. Und das soll jetzt gar nicht schwer klingen, sondern wir finden es ganz fantastisch, was ihr uns schreibt. Seht es uns nach, dass wir nicht alles vorlesen können, was mittlerweile reinkommt.
Es sind 18 DIN A4 Seiten geworden.
Ja. 18. info@jovo-bonito.de.
Und weißt du was, wenn jedes Mal, wenn ich sehe, dass wieder so eine Mail da ist, bin ich voller Vorfreude und ganz gespannt, was drinsteht.
Ja, und ich bekomme ja auch manchmal, wenn ich dann als Moderator in der Bundesliga-Sendung arbeite, kriege ich auch Lack. Also, du laberst scheiße, du bist doch eh Leverkusener oder du bist doch das. Also ich weiß gar nicht, was ich nicht schon alles war. Ich war noch nie für die Leute.
Man hört das gar nicht mit Leverkusen, man hört das gar nicht so toll.
Nein, ich war auch noch nie, also ich wurde noch nie als Leipzig-Fan angegangen. Das muss man sagen.
Das kann man ausschließen, ja.
Ja, aber hier über info@jogo-bonito.de. Hast du gemerkt? Ich habe so en passant nochmal die Mailadresse.
Ich habe gar nicht zugehört.
Bekommen wir nur positive Sachen und das ist total schön. Das scheint euren Nerv zu treffen, aber klar, ihr kommt ja auch hier hin, um das zu hören, was wir machen. Das ist ein sehr, sehr exklusives Verhältnis, was wir haben. Ich lese mal was vor. Hallo Sven, hallo Burkhard. Ich bin Florian, 32 und höre euren Podcast. Auch einfach Fußball, das ist mein Interview-Podcast. Sehr gerne während der Arbeit, denn ich bin LKW-Fahrer und habe dafür genügend Zeit. Ich bin seit meiner Kindheit Gladbach-Fan, beziehungsweise seit meiner Geburt. Denn in diesem Verein wird man reingeboren und rausgestorben. Die Folge Knochenbrecher ist meine Lieblingsfolge. Ich hätte zwei Vorschläge für euch. Wie wäre es denn mit einem 90er-Special, welches viele Typen beinhaltet? Werner Lorand, Mario Basler, Giovanni Trapattoni, Rainer Kallmund und. Es war ein schillerndes Jahrzehnt und er schließt dann mit den Worten, er hat noch ein paar andere Vorschläge, aber die gehen in diese Richtung. Das haben wir schon mal notiert. Danke euch beiden für einen so schönen Podcast. Bitte macht weiter so. Viele Grüße aus dem schönen Schwalmtal. Und ich sag nur, mein lieber Florian, allzeit gute Fahrt. Danke für diese Mail.
Und dann haben wir noch eine sehr lange Mail gekriegt von einem Sven. Und der Sven hat, man muss es sagen, sein Leben aufgeschrieben. Sven und der Fußball. Und da gibt es unter anderem, also es gibt unglaublich viele total spannende, interessante Kapitel. Und es gibt auch das Kapitel Erste Male, über das wir ja auch schon ausführlich berichtet haben. Und er hat sich dann natürlich auch an sein erstes Mal im Stadion erinnert. 1989, Wattenscheid gegen Hertha BSC, 4-2 für die SG Wattenscheid. Und der Aufstieg in die erste Liga, sein Vater, Wattenscheid-Fan seit 1969, hat ihn mitgenommen und dann viele Jahre gemeinsam mit Wattenscheid durchs Land gefahren, bevor es endgültig zum BVB ging. Also das verstehe ich jetzt nicht, Sven, wie das passieren kann, wenn du mit der SG Wattenscheid sozialisiert wirst, wie du dann noch so abdriften
kannst. Ich kann es dir sagen, weil ich ja den ganzen Text lese, mein Freund.
Ich finde es extrem schade.
Aus Herne,
ja.
Ist mit einer Frau verheiratet, die Fan vom 1. FC Köln ist. Ich kann sie verstehen. Und sein Herz schlägt für Borussia Dortmund.
Ja,
deswegen, aber das ist eine ganz einfache Erklärung.
Ja,
Herne ist geografisch näher
an... Ich weiß, wo Herne ist. Aber Herne ist eigentlich auch näher an Gelsenkirchen als an Dortmund.
Ich wollte auch gerade sagen, ja, das stimmt.
Oder nicht?
Ja,
das Kreuz ist ja immer gesperrt.
Westfalia Herne!
Ja.
Darüber reden wir heute, haben wir schon gesprochen. Ich glaube, in der allerersten Folge haben wir mal über
Westfalia. Ich will ja immer noch mal ins Schloss Strünkede und da einen Podcast aufzeichnen.
Ja.
In das Stadion. Auf jeden Fall hat er geschrieben, und das kann ich auch echt nachvollziehen, dass er sich extrem gewundert hat, als er dann beim ersten Mal im Stadion stand, weil da nämlich einfach Spieler waren, Fans und der Ball, aber gar keine Stimme aus dem Radio oder aus dem Fernsehen, die ihm gesagt hat, wer wann den Ball hat und wer wann was macht. Und da hat er dann den Unterschied zwischen Live und Aufzeichnung gelernt. Das fand ich extrem sweet. Also Sven, vielen Dank. Und ich schreibe dir noch ausführlich zurück, weil alles, was du hier hingeschrieben hast, hat uns natürlich komplett abgeholt und verdient eine ausführliche Antwort.
Eine noch, bevor es nach Berlin geht, ne? Du hast eine deiner Karten, da ist irgendwas von Spandauer SV hier. Ich glaube, Spandau hat
jetzt als nächstes spicken.
Vor, ne?
Ja. Nicht spicken.
Aber eine Mail habe ich noch. Hallo, Herr Pistor, hallo, Herr Hupe. Mhm. Okay, das fängt ja schon mal förmlich an. Weit nach Mitternacht habe ich gerade gehört, wie das Buch Hüben wie drüben geschlossen wurde. Ach, der hat die beiden Folgen gehört. Und zwar schreibt er weiter: Eine willkommene Entspannung nach der langen Fahrt gen Bayreuth und zurück. Es ist immer etwas schade, wenn eine Folge endet, denn man könnte Ihnen beiden auch in der Nachspielzeit noch fit zuhören, ohne mit Muskelkrämpfen vor dem Lautsprecher zu Boden zu sinken. Eine unglaubliche Freude am Fußball, sowie blindes Verständnis am Mikrofon macht Jogo Bonito zum Hörvergnügen. Irgendwie sitzt man mit in der Küche und vieles kennt man, wenn man sich so langsam der 60 nähert. Burkhard, du weißt, wie er sich fühlt. Mhm. So aber dargebracht wirkt es wie Botox für die Fußballfalten. Was für ein Bild. Mhm. Er will unbedingt ein Thema platzieren mit dem schlichten Titel Rot-Weiß mit Doppel-S Essen. Also Rot-Weiß-Essen. Uwe Strothmann ist es. Und Uwe ist ein Allesfahrer von Rot-Weiß Essen. Wir können an dieser Stelle herzlich, Burkhard, du hast es dir angeguckt, das ist ganz toll. Im Schatten der Tribüne, Tribüne dann mit ue.com, empfehlen, wir tun es in die Shownotes.
Ja, das sind ganz tolle Reiseberichte, ganz liebevoll, weil es dann nicht nur um Rot-Weiß Essen geht, sondern um den Fußball, auch Kreisliga-Fußball wird dann mitgenommen, wenn es irgendwie auswärts nach auswärts geht. Ganz viele tolle Fotos, also... Das ist schon eine ganz besondere Seite, muss man sagen.
Hier die Musik an. Ja, im Schatten der Tribüne.com. Unser Link, den wir euch in die Shownotes packen, das ist Uwe Strothmann, der uns geschrieben hat. Und
Rot-Weiß Essen, finde ich, ist auch ein Thema, wo du alles über den Fußball erzählen kannst, was es so gibt.
Wir haben das noch nicht final jetzt beschlossen. Ich wäre dafür, das zu machen.
Ja.
Also nächstes Mal machen wir Far Away in America im WM-Spezial. WM 94 wollen wir machen. Ich finde Rot-Weiß Essen super. Wann wir es machen, können wir nicht versprechen, Uwe, aber dass wir es machen, das ja. Vielleicht knoten wir das dann mit einem Auftritt in Essen zusammen. Wie auch immer. Und wir bekommen auch viele Mails, wo Kartenwünsche eingehen für unsere Show im Hallmackenreuther Ende Oktober im Rahmen des Köln Comedy Festivals. Es ist leider schon echt nach 5 Tagen, waren alle weg.
Ja.
Und das freut uns, weil wir kauen im nächsten Jahr auf der Idee rum, nochmal aufzutreten oder vielleicht nochmal ein paar Mal aufzutreten. Es ist alles im Fluss, vieles wird sich ändern und zu unserem ersten Geburtstag haben wir für euch auch Neuigkeiten. So viel kann ich schon mal teasen.
Ja.
Sind wir durch mit den
fürs
Erste, oder?
Für erstmal. Wir sind jetzt auf Seite 5 angekommen und könnten bis Seite 18 weitergehen.
Ja, deswegen. Aber schreibt uns trotzdem weiterhin, selbst wenn wir das hier nicht präsentieren. Fall. Es ist für uns immer wirklich eine große Freude, eure Mails zu lesen und eure Geschichten. Also schreibt uns diese. Ich habe immer noch nicht die vergessen von demjenigen, der die ganzen Wasserleitungen da in Rangers Blau und nicht in Celtic Grün anstreicht und da immer nur rumrotzte, großartig, wenn er das Wort Grün in den Mund nimmt. Ja, okay. Weitere Reaktionen später. Burkhard, jetzt geht's für uns nach Spandau. Da wolltest du unbedingt hin. Du hast gesagt, Sven, das ist spannend. Bitte Spandau.
Ja, weil sich das alliterarisch so anbietet. Meinst du, spannend nach Spandau?
Ich finde schon, ja.
Ja, weil wir müssen jetzt nochmal die Messer wetzen und nach Solingen gehen, Sven.
Ach so, vorher. Du brauchst noch ein bisschen, ja?
Ich brauche noch ein bisschen, mich zu sammeln. Und Union Solingen, man muss es sagen, das ist für Sven und mich auch jetzt nicht irgendwie ein ehemaliger Zweitligist, sondern da sind wir mal zusammen gewesen, als es uns beiden im Leben ein bisschen durchgeschüttelt hat und da haben wir dann Fußball geguckt und haben vieles im Fußball gefunden, was wir im Leben nicht mehr gefunden haben.
Es ist so schemenhaft. Das war so in der Zeit 2001, 2002 und ich erinnere mich da so, ich sag mal, sehr fragmentiert dran. Aber es waren sehr schöne Erlebnisse, zum Beispiel das Spiel bei Union Solingen, als es Union Solingen wirklich noch gab. Ein Zweitligist, Burkhard, der 14 Jahre lang in der zweiten Liga gespielt hat und da, wo früher das Stadion stand, stehen jetzt Häuser.
Ja. Also einer der berühmtesten Spieler von Union Solingen ist ja klar Dirk Hupe.
Die Bergische Eiche.
Ja, um das auch an dieser Stelle mal zu sagen, ich bin nicht mit ihm verwandt oder verschwägert, habe ihn aber immer bewundert, weil das einfach, der war das komplette Gegenteil von mir. Ja. Der war einfach ganz guter Fußballer, war groß, kräftig, der musste von nichts Angst haben, der Dirk Hupe. Und ich bin schon ganz oft auch mit dem verwechselt worden trotzdem.
Echt?
Ja. Also ich wurde schon ganz oft in meinem Leben Dirk Hupe genannt. Und einmal, als ich noch über die Sportfreunde Siegen erzählt habe, ne, im Radio, im Lokalradio, dann war ein Typ da, der nannte mich immer Dirk Hupe, aus Prinzip. Der kriegte das nicht hin. Echt? Und dann sagte er, da kommt der Dirk Hupe wieder. Hallo Dirk, wer ist da?
Ja.
Und dann habe ich nicht mehr reagiert. Und dann drehte der sich um. Na, der hat auch nicht mehr nur der Dirk Hupe, auch den Nasenschick da ganz
oben. Ehrlich, der hatte auch eine andere Matte als du. Der hatte doch diese Mini-Plima. Geil. Ja, es gab aber andere
berühmte Spieler bei Union. Und der hatte auch immer so große Ketten um. Und ein Vollbart.
Und der war auch bei Bielefeld mal, ne? Dann.
Ja, bei Bielefeld war er auch.
Aber Daniel Jurgeleit wird dir was sagen.
Ja,
oder Wolfgang Schäfer, das sind Helden bei Bayer 05 Uerdingen,
so sieht's
als
aus.
Sie den Pokalsieg geholt haben. Die spielten auch bei Union Solingen. Eine Mannschaft, die, ja, über die wollen wir jetzt wirklich ausführlich sprechen, die von 1975 bis 89 in der zweiten Liga spielte. Eigentlich wären sie 76, 77 abgestiegen. Und das ist ja auch irgendwie interessant an dieser zweiten Liga, damals in dieser Nord-Süd-Fassung. Die sind sportlich abgestiegen, aber weil andere Mannschaften die Lizenz entzogen bekamen oder nicht weiterhin in der zweiten Liga spielen wollten. Das war in dem Fall Göttingen oder auch Wacker 04 Berlin. Was sind denn das für Namen? Ja, Göttingen 05. Weil die dann eben gesagt haben, okay, wir ziehen zurück, blieb dann Union Solingen tatsächlich in der zweiten Liga erhalten. Einer wie Eckhard Krautzun war da mal als Trainer. 84 wurden sie sogar mal Vierter in der zweiten Liga. Daran erinnere ich mich, als ich 12 Jahre war. Man guckte ja immer Sport im Westen und verfolgte Tore-Punkte-Meisterschaft. Und ich glaube, es hieß da schon Sportzeit. Und Union Solingen war immer ein Faktor. Und die kratzten ja tatsächlich an der ersten Liga. Und das größte Spiel, was sie hatten, war auf schneebedecktem Platz. Und zwar im Stadion am Hermann-Löns-Weg gegen Borussia Mönchengladbach. Viertelfinale, DFB-Pokal. Und es waren 20.000 Leute gekommen, die waren auch in den Bäumen und auf den Zäunen. Es war wirklich pickepacke voll, wie man so sagt. Trainer der Gladbacher war Jupp Heynckes, ein Günther Netzer war im Stadion, Hannes Löhr. Und die lobten Union Solingen für das Spiel, das sie am Ende mit 1:2 verloren haben. Aber sie haben wirklich gekämpft. Ich habe mal so eine Reportage mitgebracht.
In den dunklen Hosen die Solinger von links nach rechts. Und gleich sehen sie einen ihrer interessantesten Spieler. Das ist Dumm, er trägt die Nummer 7. Dumm mit einem M. Alle Spieler, die ihn bisher zu decken hatten in der zweiten Liga, bekamen im direkten Duell die gelbe Karte. Ein Spieler, da ist der am Band. Ein Spieler, der oft nur mit Fouls zu bremsen ist. Hier haben auch die Gladbacher, besonders Borowka, der sich um ihn kümmern musste, besondere Mühe mit.
Der arme Junge. Ich glaube, wenn der Borowka sich wirklich im Besonderen um dich kümmert, dann hast du damals ein Problem gehabt. Sie haben mit 1:2 schlussendlich gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Und sie sind dann abgestiegen, tatsächlich im Jahr 89. Und das war das letzte Tondokument, das ich gefunden habe. Das war ein Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken, der sich für die Relegation qualifizierte, um den Aufstieg kämpfte mit Klaus Schnappner. Die haben sich aber dann nicht durchgesetzt. Gegen Frankfurt haben sie die Relegation verloren. Aber das war das Heimspiel, das war der letzte Auftritt von Union Solingen in der zweiten Liga. Rolf Töpperwien war fürs ZDF da und...
Saarbrücken in Bestbesetzung, außer Jele, Freistoß Knoll... Gothe, Torwart Schreiner. Die SG Union Solingen ohne die gesperrten Jakobs und Römer. Nach 14 Jahren Zweitklassigkeit geht's zurück in die Oberliga.
Ja, das klingt so, boah, aber sie kommen bestimmt wieder. Aber das war dann so ein Abschied für immer.
War das Abgesang, ne?
Das gibt es halt nicht mehr, das Stadion da am Hermann-Löns-Weg. Ich bin auf einen Artikel gestoßen von einem, der dicke Bretter bohrt, glaube ich, bei der Welt und Welt am Sonntag. Er ist Chefreporter oder einer der Chefreporter und Ressortleiter Schwerpunktrecherche. Alter, das sind mal dicke Bretter, ey. Ja, das ist Tim Röhn und mit dem sind wir jetzt tatsächlich verbunden. Bei solchen Titeln muss man dich ja fast siezen. Ja? Das ist ja der Wahnsinn. Du bist ja super investigativ da unterwegs.
Tim, wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's gut, aber wenn ich das höre, würde ich lieber weiter noch über Union Solingen schreiben. Aber das habt ihr ja leider erledigt. Deswegen liegt nur die Möglichkeit, in gewisser Weise in den Investigativjournalismus einzusteigen.
Sven, warum hat dich dieser Artikel so angefixt?
Weil er super geschrieben war und ich glaube, Tim hat das einfach wirklich mal zu Papier gebracht, was er gefühlt hat. Tim, am besten erzählst du deine Lebensgeschichte, die ja fast dramatische Züge im Klassenraum hatte. Du warst derjenige, der dann das Auswärts- und Heimtrikot von Union Solingen getragen hast.
Und wurde die zwei?
Ja, echt? Ja, sicher. Und das stand in einem Artikel. Und die anderen trugen halt irgendwie Bayern, Dortmund, was man eben so trug. Ja. Und du warst mit 14, glaube ich, das war ein Zufall, warst du auf einmal Stadionsprecher und du warst
mit 14.
Knapp vorm oder im Stimmbruch, was natürlich auch echt eine Aufgabe sein kann. Auf dem Gleis bist du jetzt
mal bei uns. Ja, ich glaube, ich war vor dem Stimmbruch, wenn man ehrlich ist.
Also. Wie schlecht war es denn?
Also es war eine sehr hohe Stimme. Ich glaube, man hätte mich nicht als jungen Typen anhand der Stimme erkennen können, so auf Anhieb.
Erzähl mal, warum Union Solingen als gebürtiger Junge aus Düsseldorf? Und
von welchem Jahr reden wir denn jetzt eigentlich?
Wir reden da vor allem so über das Jahr 2001, 14 war ich da ungefähr, würde ich behaupten. Und ich war oft bei Fortuna Düsseldorf im Stadion mit meinem Vater, der als gebürtiger Düsseldorfer war ich oft da und war natürlich auch damals schon so ein bisschen mit der kommerzielle Fußball. Und ich bin da mal einfach nach Ohligs gefahren und ins Unionstadion gegangen, damals Verbandsliga, fünfte Liga. Und war einfach vom ersten Moment da unten im Hermann-Löns-Weg angetan von der ganzen Atmosphäre, von diesem wirklich so wunderschönen Stadion mit den hohen Platanen, mit dem Geruch von Zigarettenrauch, weiß ich nicht, warum ich das damals so toll fand, und der leckeren Bratwurst, die es da gab, der Stimmung, die ich für gigantisch gehalten habe. Und dann bin ich da einfach ständig hingegangen und ich fand es damals schon ganz gut zu schreiben. Und habe dann irgendwie eine inoffizielle Homepage gegründet und angefangen, Texte über Union zu schreiben. Dann hat man über mich geschrieben in der Lokalpresse, da ist der Verein auf mich aufmerksam geworden. Und irgendwann ist dann Jochen Güttes, der Stadionsprecher, bei einem Testspiel mal ausgefallen. Da hat man gefragt, ob ich das machen will. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Dann habe mich da hinter das Mikro geklemmt und vernünftige Stadionmusik rausgesucht und dann ging's los.
Ja, da habe ich zwei Fragen. Doppelfrage ist natürlich immer schwierig.
Nur zwei.
Hast du so wie Jochen Güttes auch die Menschen bei strahlendem Unionwetter begrüßt?
Wenn ich mich richtig erinnere, dann auf jeden Fall, ja.
Ja, musst also,
das war ja auch hat ja funktioniert, diese Begrüßung. Warum sollte ich da irgendwas ändern?
Ja, und du warst ja dann auch Stadion-DJ. Burkhard und ich waren ja auch da, wir haben es gesagt, bei diesem oberbergischen Duell gegen den Wuppertaler SV. Mhm. Tim, das war ein 1:1 der, ich sag mal, rustikaleren Art. Also Wuppertal war spielerisch überlegen, oder
Burkhard? Aber ich erinnere mich. Ich weiß das noch, dass es pickepacke voll war.
Es war voll.
Und dass Union, das damals so Anfang des 21. Jahrhunderts, sie hatten unheimlich viel vor, die wollten das nochmal, das Projekt zweite Liga oder bezahlten Fußball nochmal in Angriff nehmen. Und es gab ein Tor, das ich nie vergessen werde. Das war dieser Flugkopfball aus 18 Metern Entfernung, knapp über der Grasnarbe. So ein Tor habe ich davor und danach nie wieder gesehen, Tim.
Also das ist ja nicht nur das Tor. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Auf einmal kommt er nach Solingen, nach Ohligs, der große Wuppertaler SV. Bei mir muss man dazu sagen, ich habe ja die Zweitliga-Zeiten nicht miterlebt. Für mich war das, jetzt kommt der WSV, Union, krasser Außenseiter, natürlich. Und dann schaffen die da wirklich dieses Tor und auch dieses wahnsinnige Tor, wie du es gerade beschrieben hast, aus unglaublicher Position. Der Jubel, der Stolz, da Solinger zu sein, Unioner zu sein. Also das werde ich nicht vergessen, wobei das war ein Tor. Ich kann mich an so viele Sachen erinnern, an so viele schöne Momente. Wenn ich mich da auch dran richtig erinnere, dieser Aufbau des Netzes, diese Pfostenstangen, die Latte, waren auch so zwei wunderschöne Tore, die man da im Stadion am Hermann-Löns-Weg gebaut hat. Die findet man sonst nirgendwo. Ich glaube, das Netz war so wirklich weit nach hinten. Und wenn da der Ball reingeflogen ist, also da natürlich geschossen oder geköpft von einem Unionsspieler, das waren wirklich wunderbare Momente.
Wie in Südamerika fast. Es hatte, ne, was Südamerikanisches, das muss ich auch sagen.
Ja, oder?
Ja, absolut. Ich bin noch gar nicht zum zweiten Teil meiner Frage gekommen.
Aber ich will noch eins sagen, damit man das nicht vergisst. Diese Bälle, das waren ja wirklich, da war keine Werbung auf den Bällen, das war einfach ein dicker, fetter, weißer Ball, der dann da reingeplumpst ist. Das war einfach wunderschön.
So, ich erinnere mich auch an eure Stadionanlage. Oh, warte mal, ich kriege hier einen Anruf. Redaktion, ich kann die wegdrücken. Warte mal, was sagt man da? Ich kann nicht spät. Ich bin auf dem Weg. Was soll ich drücken, Burkhard?
Irgendwas, mach
ich
nur einfach.
Ich bin auf dem Weg, schreibe ich zurück. So. Ich komme zum zweiten Teil meiner Frage. Ja. Du warst ja Stadion-DJ. Hast du dann das Lied aufgelegt, also bei dem Tor zum Beispiel, Mein Herz schlägt für das Bergische Land? Und das heißt ja im weiteren Textverlauf, heißt es ja da auch, in Wuppertal steht ein Bumslokal.
Ja.
Hast bitte du das dann auch? Ja, warum? Warum dieser Text? Und hast du das gespielt?
In Wuppertal steht ein Bumslokal,
was auch immer das ist. Ich weiß nicht, aber hat was mit Fußball zu tun.
Nee, irgendwie, das ist ja tatsächlich in Erinnerung geblieben. In Wuppertal steht ein Bumslokal. Der Text war aber wirklich, das Lied ging ja wirklich darum, mehr das Bergische Land zu feiern. Bergische Land, mein Herz schlägt für das Bergische Land und so weiter.
Begrab mich mal am, was für ein Strand dann eigentlich? Ist es der Lennestrand? Das ist doch Zoff. Aus dem Sauerland war das doch.
Sauerland, mein
Herz. Ich weiß nicht mehr, wo das Lied herkommt. Ich habe es in den letzten Jahren x-mal gesucht. Wenn irgendwer weiß, wo ich das finden kann, dann bitte melden. Und das mit dem Wuppertal- und Bumslokal fand ich als 14-Jähriger damals wahrscheinlich extrem lustig. Mhm. Wobei, heute bin ich 34 und finde es immer noch ganz lustig.
Aber du weißt aber auch, dass es in Mönchengladbach auf dem Bökelberg gab es ja auch immer die Anzeige, ob Norden, Süden, Osten, Westen, Ottos Frauen sind die Besten, ne?
Ich mag Mönchengladbach nicht, deswegen kann ich
jetzt,
da nicht.
Jetzt kommen wir hier aber an eine ganz neue Reaktion.
Tim, wir sind Partner im Geiste.
Das alte Bökelberg war schön, aber dieses neue Plastikstadion, das gefällt mir überhaupt nicht. Und beim Tor klatschen die, also hauen die auf irgendwas da drauf.
So, ich finde das nicht gut. Du bist ja jetzt im schreibenden Gewerbe. Du hast damals geschrieben, ich glaube, ihr habt einmal 1:8 verloren und du hast dann so eine Art Live-Ticker der ersten Stunde gemacht und hast euren Torhüter in den Senkel gestellt. Der kam aber dann wiederum zu dir. War das wichtig auch für den weiteren Fortgang deiner journalistischen Karriere?
Ich glaube, ich habe damals ein bisschen überdreht. Ich glaube, ich habe mich zu sehr über den Herrn Prost lustig gemacht und dass er mir danach nicht an den Kragen wollte, aber mir die Meinung gegeigt hat, das hatte ich wirklich verdient.
Also was hast du denn da geschrieben? Weißt du das noch?
Naja, ich habe damals gab es ja ganz andere Internetsysteme und ich habe einen Live-Ticker aus dem Wuppertaler Stadion am Zoo gemacht, damit die Abonnenten oder die Leser der inoffiziellen Union-Homepage das Spiel verfolgen konnten. Und naja, es waren halt 8 Gegentore und er ist bei den Elfmetern, für Wuppertal, ich glaube es waren mehrere, ist er immer so von links nach rechts rumgehampelt. Darüber habe ich mich lustig gemacht und das war einfach nicht gut. Mhm.
Du sag ja, mal...
Wenn er es hört, es tut mir leid.
Ja. Ja, das nehmen wir an, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, aber wir reden immer noch von einem 14-, 15-, 16-Jährigen und wir reden davon, dass man seinen Platz in der Welt sucht in dem Alter und ich finde es völlig normal, dass man da auch übers Ziel hinausschießt.
Ja, und da auch am Mikrofon zu sitzen. Ich meine, Burkhard, ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, am Mikrofon zu sitzen und man macht sich ja da schon nackig. Du hast eben von deinem ersten Spiel gesprochen. Ich meine, wie macht man denn das überhaupt dann? Also wann geht man da hin? Hat man da irgendwie Muffensausen? Wie ging's dir da?
Also für mich war das wirklich, das war ja gar nicht mal so eine allzu lange Zeit. Ich glaube, wir reden da insgesamt über 2 Jahre, in denen ich mich so intensiv mit Union beschäftigt habe, zu Auswärtsspielen mitgefahren bin, die Homepage gemacht habe, dann meinen Start als Journalist dank dieser Sache schaffen konnte und eben Stadionsprecher da war. Für mich, heute in dem Rückblick war das wie so ein Rausch. Also auf einmal, ich kann Stadionsprecher sein, klar, mache ich, setze mich da oben rein, habe dann noch in der Halbzeitpause verletzte Spieler oben zu mir in diese enge Kabine eingeladen, um den Leuten in der Halbzeit Interviews zu bieten. Ich habe es einfach gemacht. Also ich meine, ich habe es wirklich noch vor Augen. Ich meine, das ist wirklich, wenn ich jetzt mit euch rede, denke ich auch daran, 20 Jahre her. Aber es gab diese einfachen Knöpfe, du hast dieses silberne Mikro, was du so zu dir drehen konntest, gehabt. Du hast einfach auf den Knopf gedrückt und hast einfach geredet. Also das war einfach schön. Ich fand es einfach super. Vor allem, weil das Schöne war halt wirklich, ich saß in dieser Kabine, die war genau an der Mittellinie, genau unter dieser wunderschönen Haupttribüne. Mhm. Ich sah auf dieses Spielfeld, ich sah diese wunderbaren Tore, über die wir gerade gesehen haben. Die Mannschaften liefen ein. Ich konnte irgendwelche Musik, die ich mir als 14-Jähriger ausgedacht habe, spielen. Das war einfach wunderschön. Also da war, ich glaube, für Aufregung war angesichts dieser Schönheit dieser Momente gar keine Zeit. Echt. Burkhard, also ich habe das so genossen.
Burkhard rief mich an dem Tag, an dem ihr da gegen Wuppertal gespielt habt. Ich war gerade solo und irgendwie mein Leben lag in Scherben und Fußball gab mir halt. Da sagte er, komm, wir gucken uns das oberbergische Duell an. Und da fuhr ich mit meiner alten BMW dahin, parkte da. An die Bäume kann ich mich auch erinnern und auch an das oder an die Kassenhäuschen. Ich meine, die waren grün, kann das sein? Grün?
Nee, die waren gelb-blau.
Gelb-blau, Entschuldigung, natürlich in Vereinsfarben, ja. Aber die Kartenabreißer, ich weiß gar nicht, die waren jenseits der 90, hatte ich den Eindruck. Also daran erinnere ich mich
wirklich. Ja, die gab es noch. Von dieser kleinen Rolle haben die immer die Karten abgezogen.
Ja, das war irre.
Und wenn du sagst, es ist ein Rausch, so ein Rausch ist ja irgendwann zu Ende. Gibt es dann irgendwie den Moment, wo man wieder aufwacht und denkt, um Gottes Willen, was habe ich die letzten 2 Jahre alles angestellt?
Nee, wirklich, also ehrlich gesagt nicht. Es war dann halt tatsächlich bei mir dann relativ unspektakulär. Ich habe dann mit 15 ein Praktikum beim Solinger Tageblatt machen können und die fanden das gut. Und am 16. Geburtstag habe ich dann angefangen, über Sport fürs Solinger Tageblatt zu schreiben und damit dann auch ein bisschen Geld zu verdienen und unter anderem dann auch über Union als Journalist quasi geschrieben. Und dann war halt klar, dass ich das natürlich beides nicht, dass ich kann nicht beides machen. Ich kann nicht über Union schreiben und Teil von Union ein Stück weit sein. Deswegen war das war dann sehr, sehr schnell vorbei. Aber natürlich, ich habe dann halt über die Zeit gemerkt, ich will unbedingt schreiben, ich will unbedingt Journalist werden, ich will nichts anderes machen. Und das war dann halt nicht die Stadionsprecherei, aber halt diese ganze Beschäftigung mit Union, das Schreiben, war halt für mich sozusagen die Eintrittskarte dann in diesem Beruf.
Ne? Naja, es ist vielleicht auch so der Gedanke, meine Sicht und das, was ich mache, hat Relevanz für andere. Da merkt man einmal, dass man irgendwo auch in der Mitte von etwas steht in dem Moment, oder?
Ja, und es war wirklich, wenn wir darüber reden, dass ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben habe, ich kann mich noch daran erinnern, als es dann diese Homepage 1 Jahr alt war und ich die ersten Sponsoren hatte, ich weiß noch, schöne Grüße, Systemhaus Erdmann und Moment, Audio Elektro Cäsar, die mir 5 € im Monat gezahlt haben. Dann hatte ich dann den ersten Erfolg und wurde in der Zeitung genannt. Dann kann ich mich noch an die Umfrage erinnern, die ich dann für die Leser gemacht habe. Welche Homepage finden Sie besser? Die offizielle oder meine?
Ach so? Geil.
Ja. Dann waren 80% komischerweise für meine, wo ich dann großen Text geschrieben habe. Also ich glaube, ich hatte. Ja. Ich fand den Journalismus, oder Journalismus schreiben, irgendwie gelesen zu werden, oder das fand ich schon ganz gut, dass du das. Ja. Sonst hätte ich das alles auch nicht gemacht.
Aber ich kann dich beruhigen, du bist ja jetzt sozusagen, du bist ja mittendrin. Ja? Burkhard, ich, wir rennen ja schon Richtung, also Ruhestand. Irgendwann mal kehrt sich das wieder um und dann spricht man mit Entscheidern und sagt, Mensch, ach, so eine kleine Medienempfehlung im Weltkosmos wäre doch total schön. Ja, also unser Podcast im Fußball ist sowieso der beste. Tim, ich will mit dir, ich will eine Sache noch von dir wissen. Also ganz am Ende möchte ich schon mit dir einmal Blau und Gelb sind unsere Farben singen, weil ich nicht genau weiß, wie die Melodie dazu ist. Ich will auch noch was wissen.
So.
Wie er damit umgeht, ich habe das immer so, dass ich hin und wieder, ich habe mit Pierre Littbarski gesprochen, der fährt durch Berlin und die alten Bolzplätze ab, wo er früher als Kind gespielt hat. Ne? Ich habe das auch und fahre alte Schulen ab und Orte meiner Kindheit und Jugend. Wenn du jetzt da hinfährst, wo mal seinerzeit das Stadion am Hermann-Löns-Weg stand, da sind 66 Häuser und 48 Wohnungen gebaut worden. Es war ja ein Prozess, dir war klar, irgendwann mal ist das Ding hier weg. Du hast es so schön beschrieben, es war wirklich ein tolles Stadion. Aber irgendwann mal wuchsen Birken aus der Haupttribüne, eure Sprecherkabine war wahrscheinlich abgeschlossen und dann wurde es irgendwann mal abgerissen. Dieser Prozess des Abnabelns, des sich Verabschiedens und wie du das jetzt konservierst. Wie machst du das und wie bist du damit umgegangen?
Also ich habe ja immer noch ewig gehofft, dass es nicht abgerissen wird. Ich habe sogar mal versucht, ein Abschiedsspiel da zu organisieren, was aber überhaupt nicht funktioniert hat. Da war schon das ganze Stadion zugewuchert. Ich habe das einfach hingenommen. Aber was ich wirklich sagen muss, ich war seitdem nicht da und ich werde auch auf keinen Fall da in die Ecke mehr fahren. Also in die Ecke heißt da auf den Hermann-Löns-Weg, weil für mich ist es immer noch da. Man kann da parken, da ist der Parkplatz daneben, dann ist dieses grüne Eisentor, dann sind rechts die Kassenhäuser, dann geht man ein paar Meter weiter, dann ist da gerade aus der Bratwurst stand, dann ist da der Eingang zum Spielfeld, da stehen die Trainerbänke noch, die wunderschönen Tore sind auch noch da. Und für mich bleibt das weiter bestehen. Ich weiß es auch noch, dass ich, wenn ich in der Nähe war, wenn man von Solingen-Ohlig nach Hilden gefahren ist, dann habe ich oft im Auto in den Rückspiegel geguckt und dann konnte man die riesigen Flutlichtmasten sehen. Und das hat mir immer ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl gegeben, ob da jetzt Union spielt oder nicht. Einfach zu wissen, das Stadion ist noch da, es ist alles okay, es ist da. Das Stadion an Hermann-Löns-Weg, das ist da. Und für mich bleibt das so. Ihr könnt mir da erzählen, dass da 68 Wohnungen gebaut wurden. Ich weiß nicht, ob ihr dafür Beweise habt. Ich hoffe nicht. Ich glaube das nicht. Das Stadion ist für mich wirklich weiter da. Es ist wirklich kein Witz. Ich war da nicht mehr, ich werde da auch nicht mehr hinfahren. Das Stadion ist noch da.
Als ich das letzte Mal da war, war es auch noch da.
Ich habe auch nichts anderes gesehen.
Und ganz ehrlich, du Tim, und das ist ja das, was ich immer sage, und jeder hat so sein persönliches Fußballfotoalbum des Herzens und kann die Seiten immer wieder aufschlagen und sagen, guck mal hier, so sieht das aus, so hat das gerochen, so hat es geklungen und das ist Union Solingen und ich glaube, das teilen wir ein Stück weit auch mit dir, natürlich nicht so ausufernd und nicht so, also so vielschichtig wie du, aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen Union Solingen, zumindest die Leute, die Jogo Bonito hören, hat jeder auch so ein bisschen Union Solingen im Blut, glaube ich. Ne?
Ja, wir sprechen gerne über Union Solingen und lassen mal Katar links liegen. Ja. Zum Schluss, mein lieber Tim, du bist ja Stadionsprecher. Keine Ahnung, also können wir noch einmal irgendwie, wir beamen uns jetzt, weißt du, Union Solingen hat den Ausgleich gemacht. Wie hast du das dann am Stadion Mikrofon gemacht? Also ich bin jetzt das Publikum, ja?
Also ich stand ja in der Kabine, auch damit ich über den Tisch gucken konnte, und habe das Spiel da wirklich verfolgt wie der Fan in der Fernkurve und dann, ich weiß noch genau, wie das war, dann habe ich auf diesen gelben Knopf gedrückt und da reingebrüllt, für den ersten FC.
Jetzt, ja, wir hören dir zu. Ja, wir rasten aus.
Mit dem Tor an 1-0, wie auch immer, mit der Nummer 9, Raffaele.
Apicella! Ja, super.
Da haben vielleicht drei Leute Apicella gerufen, aber das war ja völlig egal, weil das habe ich in der Kabine ja gar nicht
mitbekommen. Burkhard, du hast nicht gemacht. Können wir es nochmal machen? Der Burkhard hat es nicht gemacht. Apicella,
Burkhard. Ich bin einfach, ich weiß, ich höre einfach zu. Ich bin nicht so einfach hier für die schnelle Zirkusnummer.
Nein, das bitte weißt du einmal, wir zwei.
Nein.
Okay, ich mach's nochmal.
Doch, aber ihr müsst euch über, macht das nochmal, weil ich meine, das ist ja nicht Müller, Meier oder
Apicella. Wir machen es. Wir machen es. Der Hupe macht das jetzt. Also nochmal.
Okay. Tor für den SFC Union. Mit der Nummer 9, Raffaele
Apicella. Ja, super. Ja.
So kam das bei mir an, aus 3000 Mündern.
Das war großartig. Es waren definitiv noch mehr an dem Nachmittag. Und weißt du, was ich immer gedacht habe in Solingen, Sven? da, was man da anziehen muss, wenn man da hingeht in das Stadion, immer Parker. Das ist für mich so ein Parker-Stadion. Man geht rein und hat immer einen Parker an.
Ja, ich habe auch diese Bilder, hast du wahrscheinlich auch schon mal geguckt, ne? Dieses Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach auf schneebedecktem Platz. Das war ja unglaublich. Also ich kann euch nur empfehlen, liebe Freunde von Jogo Bonito, schaut das, wenn ihr es irgendwo findet, bei YouTube, dieses Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Es ist schier unglaublich, wie gut die auf schneebedecktem Platz auch gespielt haben, by the way. Also muss man sagen.
Mit roten Bällen.
Oh, Mensch. Kann ich jetzt noch einmal ein Lied, kann ich noch ein Lied singen? Das geht auch ganz schnell.
Ja, sehr gerne. Wir haben Zeit, du. Es ist ein Jogo Bonito. Also, ja.
Denn wir kommen aus Oleg, super Oleg. Keiner mag uns, scheißegal.
Das war's. Ja. In Olix stand ganz lange Zeit, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, gegenüber vom Bahnhof gab es eine Spielothek und in der Spielothek gab es meinen absoluten Lieblingsflipper, die Adams Family, und da war ich immer mit meinem Bruder und da haben wir, wenn wir nachmittags vom Fußball kamen, sind wir abends noch in die Spielo gegangen und haben die Fünfer reingesteckt, die Heiermänner in die Adams Family. Und der hat immer funktioniert. Das war der beste Flipper in ganz Deutschland. Der stand in Solingen-Olix.
Vielleicht ist der wenigstens noch da.
Mit Sicherheit. Du warst sowas von präsent. Und übrigens, dieses Lied war ein Schlüsselmoment in Tims Leben, weil er dachte, da wo sowas gesungen wird, da will ich sein. Das fandst du irgendwie cool, ne? Dieses Lied Blau und Gelb sind unsere Farben. Ist das irgendwie erwähnenswert oder ist das einfach zu
recht? Das hat also mein Mentor, will ich mal sagen. In mehr Unionern geht nicht. Willi Hoeg hat das, glaube ich, eingesungen. Blau und Gelb sind unsere Farben, Blau und Gelb. Das hat er selber gemacht. Ich meine, der Mann ist jetzt, glaube ich, 80 und hat dieses Lied gesungen. Und das ist, also das habe ich teilweise abendelang gehört, weil es so schön ist. Aber das ist dann viel später entstanden. Ich glaube, der hat das von 8, 9 Jahren gedichtet und eingesungen. Und dann, als dann die neu gegründete Union das als Stadionlied verwendet hat, hat er gedroht, die zu verklagen. Also da ist auch noch Musik drin.
Mensch, Tim, es war ein Fest, mit dir zu sprechen und irgendwann einmal, eines fernen Tages, treffen wir uns alle mal wieder im Stadion am Hermann-Löns-Weg. Es war wunderbar, mit dir nochmal dahin zu gehen.
Vielen Dank.
Ja, danke euch für eure Zeit.
Da wurden aber jetzt ganz schön viele Emotionen hin und her bewegt in diesem Raum,
ja,
ne?
Aber ich liebe das ja, wenn Menschen also in der Lage sind, über den Fußball so bildhaft zu erzählen.
Ja.
Ich finde das ganz toll. Übrigens hat der Thomas vom Niederrhein uns auch geschrieben.
Ah, Reaktionen. Okay.
Genau, und der wünscht sich mal eine Folge Fußball in der Literatur. Ich glaube, dass es dort eine ganze Menge gibt. Vielleicht steht ja auch schon das ein oder andere in Burkhards Bücherregal. Ja, kann ich bestätigen. Also ich finde das auch gut. Ich habe mir so überlegt, wir könnten mal vor Weihnachten vielleicht so ein Special machen, einfach Fußball und Literatur, und da so eine Bücherliste anbieten. Quasi, weißt du, da gab es auch schon Nachfragen, ob wir nicht in den Shownotes mal noch den ein oder anderen Literaturtipp.
Ja, aber das wären ja dann aktuelle Werke, weil sonst müssen wir die Antiquariate von dir empfehlen und dann wären die Bücher, die du brauchst, weg, weil so viele gibt es dann nicht mehr.
Doch.
Okay.
Die sind auch nicht so teuer, also das kann man gut machen.
Ja, könnte man gut mit Anlauf mal machen.
Und dann haben wir hier noch Fußballer und ihre Hobbys. In der jüngeren Vergangenheit erinnert er sich an Tim Wiese mit seinem Modelljet. Sagt ihr das was? Sagt ihr mir jetzt gar nichts. Oder Kruse mit seinen Pokertrips, da kann ich mich schon eher dran erinnern. Oder Peter Tschech, der Schlagzeug spielt. Und vielleicht gibt es ja noch andere Geschichten aus früheren Jahren. Das ist auf jeden Fall auch mal, Seitenweg sein. Also so eine Hauptfolge, weiß nicht, aber so ein...
Wege oder andere Wege oder... Ja. Ich finde das gut. Alles, wir sind Freunde von kreativen Prozessen.
Total.
Wir haben immer gesagt, wir müssen 10 Bälle in der Luft halten und wenn wir 2 davon tatsächlich wieder auffangen, dann ist schon viel gelungen. Hier schreibt Björn aus Ostwestfalen-Lippe: Lieber Sven, lieber Burkhard, ihr seid einfach großartig. Diese Mischung aus spannender, lebendiger Geschichte, Fußball und Waldorf und Stettler beim Frühstück ist einfach unschlagbar. Aufgrund eurer von euch zu bewältigenden immensen Fanpost halte ich mich kurz. Hüben wie drüben war bisher für mich das absolute Highlight. Werde jetzt mit dem Hund rausgehen und auch ich zelebriere dabei regelmäßig. Jogo Bonito, vielen Dank für euren Einsatz, eure Liebe zum Fußball, euren Humor und für euch. Wow. Danke, Björn. Und noch einer, das ist, finde ich, witzig, weil bei uns gibt es ja sozusagen das Konfetti-Bashing. Und da kommt ein interessanter Einwurf aus Aachen, glaube ich, von Christoph, der schreibt: Hallo ihr beiden, zuallererst ein super Podcast, Ausrufezeichen. Aber bitte stellt doch mal dieses Konfetti-Bashing ein. Dass Konfetti auch stimmungsvoll eingesetzt werden kann, konnte, zeigt dieses Bild aus meinem Tivoli-Buch. Schön oldschool, aber retro. Er hat so ein Bild mitgeschickt, wo tatsächlich so Konfetti, aber wirklich dann dieses Papier, diese Papierschnipsel in Büscheln dann von den Rängen runtergereicht werden.
Handgeritzt und dann in Dutzenden von Säcken schon weit vorm Spiel ins Stadion gebracht.
Ja, aber das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied.
Ganz anderes.
Mein lieber Christoph, wir sind hundertprozentig einer Meinung. Wenn wir von Konfetti reden, dann reden wir von diesen Kanonen. Ich weiß schon jetzt, beim nächsten Pokalfinale, egal wer da steht, Bayern oder vielleicht Bayern, wird's wieder buff! Dieses... Ja, was ist bei den Beinen immer rot-weiß, ne? Nicht weiß-blau?
Dann ist bei mir der Bildschirm schon schwarz.
Ja, wir reden immer nur von dieser Art von Konfetti und nicht von dem, was du da meinst. Was du da meinst, ist natürlich großartig, weil es direkt den Herzen der Fans entspringt.
Ja, das kann man so sagen. Jetzt bin ich auch gewillt, den Spannungsbogen nach Spandau zu
legen. Ach, der Herr Hupe, endlich mal nach Spandau.
Jetzt bin ich bereit. Wie viele Zweitligisten waren es nochmal, die gespielt haben, Zeit ihres Bestehens?
126?
Gar nicht schlecht, 127.
Erst also eine ich höre dir in weiten Teilen zu.
Sehr gut. Und auf Platz 127 der ewigen Zweitligatabelle befindet sich der Spandauer SV.
Ist das so?
Ja.
Ja, großartig.
Weil er in der Saison 1975-76 nicht so richtig flott unterwegs war und insgesamt 115 Gegentore kassierte. Es gibt aber...
Ist das hier eigentlich mein Kaffee? Oder wir haben eben aus einer Tasse die ganze Zeit
getrunken. Haben wir nicht. Ich habe das schon
drauf geachtet. Ich habe aber einmal zu dieser grünen Jogo Bonito-Tasse gegriffen.
Das ist aber meine Tasse. Du kriegst hier die komische von Nottingham.
Das ist irgendwie eine andere Form von Küssen, mein Freund. Ich habe noch Kaffee, das ist der Vorteil. Ich habe deinen weggetrunken und habe noch Kaffee.
Ich habe noch Spucke, pass auf.
So, also ja, Spandau. Ja.
So, Spandau. Und da gibt es eine, wie ich finde, total krass kuriose Geschichte, die also auch so viel Verzweiflung eigentlich beinhaltet, wie jeder wahrscheinlich in seinem Leben auch schon mal gespürt hat. Und diese Geschichte habe ich auch niedergeschrieben in meinem kleinen Buch, Der Weisheit letzter Schuss. Und
das heißt, ich sehr empfehlen kann. Wir packen übrigens das auch in die Shownotes. Ernsthaft. Machen wir jetzt ab sofort, Leute, in Shownotes findet ihr alles. Also wie ihr das Leben an und für sich auch bewältigen könnt und so. Packen wir alles da rein. Ja.
Ja. Und diese Geschichte heißt irgendwas mit Bällen. Und geht dann so. Willst du noch ein bisschen Musik spielen? So, ja, ein bisschen Kuschelmusik?
Ja. Ne? Du wirst ja Moderator. Ist ja herrlich. Ja. So, bitte, dann leg los.
Wenn man keinen Erfolg hat im Fußball, also gar keinen, dann ist der Weg zu einer Verzweiflungstat oftmals nicht mehr sehr weit. Und der Spandauer SV war verzweifelt im Spätherbst 1975, denn die erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte war längst zu einem sportlichen Fiasko geworden. Es wurde Zeit, etwas anderes auszuprobieren. Helmut Kosmehl war nervös. Natürlich war er das. Denn dieses Heimspiel gegen Wattenscheid 09 sollte ja sein erster Einsatz als Fußballprofi werden. Dabei hätte ein Blick auf die Tabelle der zweiten Liga Nord genügt, um die Aufregung in den Herbstwind zu schreiben. Nach 14 Spieltagen stand der Spandauer SV noch immer ohne einen einzigen Punkt da. Nach 14 Spieltagen. Was sollte also schon noch schiefgehen, wo doch schon alles schiefgegangen war? In den Zeitungen der Republik wurde schon gespottet, dass der Aufsteiger aus Berlin zwar keinen Fußball spielen könne, dafür aber die schönsten Einwürfe der Welt zeige. Für Helmut Kosmehl war dies Ansporn genug, sich den Spandauern unverbindlich anzubieten. Denn werfen konnte er ja. Recht gut sogar. Mit dem VfL Gummersbach hatte er gleich 4-mal den Handball-Europapokal der Landesmeister gewonnen und außerdem fast 30-mal in der Handball-Nationalmannschaft gespielt. Er war sogar mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Fußball dagegen, naja, das war lange her, zuletzt in der Jugend in Magdeburg vor seiner Flucht in den Westen. Doch nach einem Schnupperkurs im Training wurde er gleich in die erste Mannschaft berufen. Schlechter konnte es ja ohnehin nicht werden und siehe da, 469 zahlende Zuschauer feierten im Stadion am Escania-Ring ausgelassen ein 1:1 gegen Wattenscheid. Der erste Punkt und Kosmehl war dabei. Für eine Stunde. Deutlich mehr wurde es danach nicht. Nicht für den Handballer Kosmehl und auch nicht für den Spandauer SV. 2 Siege und 4 Unentschieden machten zusammen 10 Punkte bei einem Torverhältnis von 33 zu 115. Helmut Kosmel erlebte übrigens später eine recht schillernde Trainerkarriere, wobei er Fußball- und Handballmannschaften abwechselnd trainierte, mit mäßigem Erfolg. Der Fußball-Zweitligist Steil Brandenburg und Kosmel trennten sich beispielsweise nach kurzer Zeit, weil sich die Spieler weigerten, im Training zu afrikanischer Musik zu tanzen.
Das ist jetzt wirklich so ein Zufall, Burkhard.
Warum?
Ich habe mich ja mit Steil Brandenburg auseinandergesetzt,
ja,
weil ich ja Steffen Freund getroffen habe und wir über diese zweite Liga sprechen. Das war ja brutal, auch diese Wiedervereinigung auch in der zweiten Liga zu leben. Da gab es ja Auf- und Abstiegsrunden, mhm, und da fielen ja ganz viele Mannschaften durchs Rost, ja, und eine davon war Steil Brandenburg. Ich meine, das war die Saison 91-92, ja, die dann irgendwie wie so ein nochmal Falltor mit
Nord,
war.
Nochmal mit einer Nord- und einer Südstaffel und einer Auf- und einer Abstiegsrunde,
genau. Genau, da habe ich mich gekümmert um das Spiel von Steil Brandenburg gegen Bayer 05 Irdingen.
Oh, das Skandalspiel.
Das Skandalspiel, mhm, wo es 5 Leute, Feldspieler von Steil Brandenburg, nicht schafften, den Schlusspfiff zu erleben. 3 wurden des Feldes verwiesen, 2 verletzten sich, unter anderem Roy Präger. Erzähle ich vielleicht gleich, aber ja, dieser Helmut Kosmel, ja, war dann tatsächlich 5 Spieltage lang bei Steil Brandenburg.
Aber du bist über den gestolpert jetzt quasi.
Genau, auf einmal kommst du dir hier mit dem Kosmel um die Ecke und ich habe den auch vorbereitet. Hey. Ja, der Kosmel war ja ein so, der war übrigens,
deshalb in Korea, ich diesen Podcast übrigens.
In Korea, Sven, war der auch Handballtrainer der Männer und der Frauen und die haben Olympia-Medaillen geholt.
Und Nord- und Südkorea gleichzeitig.
Nein. Nee, aber ich meine Südkorea, aber der ja, war Handball-Nationaltrainer und da, mhm, sehr erfolgreich zum Beispiel. Im Fußball war es so, der war in der Schweiz, da ist er als Handballtrainer hingegangen und dann übernahm der da aber auch eine Fußballmannschaft und fortan war der eben, ja, aber der spielte in Spandau auch parallel irgendwie Tennis. Der machte alles möglich. Also er war ein bunter Vogel und ich habe den tatsächlich auch mal die Stimme von ihm mitgebracht. Was sagt er über das Leben an und für sich und seinen Approach?
Jeder Mensch, alles das, was wir gemeinsam erlebt haben, was ich einzeln erlebt habe, hat mich geformt und zu dem gemacht, was ich heute bin.
Ein Lebenskünstler.
Und klingt so ein bisschen wie ein Klangschalenverkäufer in China.
Ja, aber ich finde den, ehrlich gesagt, ich liebe solche Menschen, die irgendwie sagen, komm, wir machen einfach mal. Und weißt du, was der in der DDR war? Der, nee, war DDR-Meister im Speerwerfen.
Nee.
1960.
Ach.
Ja, da war der DDR-Meister im Speerwurf, dann war er Handballer. Ein Jahr nach dem Mauerbau, Wahnsinn, ist er dann rüber in Westen, hat beim VfL Gummersbach auch Europapokal, ja, der Landesmeister gewonnen. Der war ein richtig geiler Handballer. Mhm. Und auf einmal ist er in Steil Brandenburg, nachdem er aber auch die ganze Welt schon gesehen hat als ehemaliger DDR-Bürger, da war, ja, er in den USA. Also der war im Prinzip genauso bei dem Frühstücksfernsehen-Ding eigentlich in Amerika. Der war wirklich überall. Und dann kam er aus Afrika zurück zu Steil Brandenburg und da war ja einer, der mit dem Ghetto-Blaster auf dem Platz die Spieler tanzen lassen und so. Und in Afrika funktionierte das nur, mhm, als du dann ins Havelland zu Steil Brandenburg, mhm, kamst, nachdem die wirklich im Abstiegskampf steckten. Ja, da fruchteten die Ideen nicht unbedingt. Einer der Spieler von Steil Brandenburg sagte,
er ist irgendwo ein bisschen unkonventionell und es ist sicherlich auch das eine oder andere Mal passiert, dass die Spieler sich verwundert angeguckt haben, ne, vom Training überrascht waren.
Christian Beek spielte da damals.
Christian Beek auch.
Ja, und der sagte, der war echt ein bisschen crazy in seinem, ja, Ansatz. Angesprochen, das, was du in deinem Buch auch geschrieben hast, mit den afrikanischen Rhythmen und irgendwie da mitmachen, da fruchtete das bei Steil Brandenburg. Naja, das klang dann so.
Und noch ein Beispiel kosmischer Trainingsmethodik. Sehen Sie selbst, wie es immer so schön heißt, Mauritius vorher und Brandenburg nachher.
One, two, three, Mauritius!
That's Africa. Jetzt.
Hart wie Stahl.
Hart wie Stahl.
Hart wie, nee, Stahl. Ja, und die Jungs, er hat das gemacht und die Jungs da drum, ey, Alter, was bist du denn für ein Clown? Ja, der blieb auch nur 5 Spiele. Helmut Kosmel. Wir müssen mal eine Weltenbummler-Nummer machen. Rudi Gutendorf. Ich, ja, bin immer neidisch, dass du dieses Buch da liegen hast. Ich muss mir unbedingt holen. Mhm. Krautzun war doch auch einer, der überall unterwegs war.
Ja, und wir müssen dann mit Lutz Pfannenstiel nochmal telefonieren.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Also gut, Steil Brandenburg. Wir sind, ja, wieder bei unserem Thema, nie mehr zweite Liga. Das kann man wohl sagen, Steil Brandenburg. Und es war der Kampf um die Aufstiegsrunde in der Saison 91-92, 16.11. Mhm. Und es wurde gespielt vor 2400 Zuschauern. Das ist nicht viel. Manager übrigens von Bayer 05 Irdingen. Wusstest du eigentlich, wer Manager von Bayer 05 Irdingen war 1991?
Nee.
Felix Magath.
Nee, ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ich konnte es gar nicht glauben, aber der war tatsächlich da Manager und Friedhelm Funkel war Trainer. Und das Spiel war aus Sicht vor allem von Stahl Brandenburg skandalös gepfiffen von einem Schiedsrichter aus Berlin, Michael Schulz, der danach auch keine große Karriere mehr gemacht hat. Der hat es wirklich vergeigt und ich kann den Zorn der Brandenburger auch verstehen.
Kapitän Janotta muss seinem Trainer die Maßnahme des Schiedsrichters klar machen, reingedroht auszuflippen. Die Spieler müssen ihn beruhigen. Kaum einer hat sich noch unter Kontrolle. Halbzeit. Herr Schulz, sind Sie der Auffassung, dass Sie das Spiel noch im Griff haben? Kein Kommentar, nein, er hatte es nicht im Griff. Die Polizei hatte größte Mühe, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.
Da habe ich noch nicht gesehen, was hier abgeht. Das ist die größte Verarschung aller Zeiten. Als ob sie uns extra hier aus der Liga streifen wollen. Das ist eine Sauerei, das gibt's gar nicht.
Überzogen die Bemerkung, sicher auch nicht ganz realistisch, aber mit einem rationellen Kern. Letzte Aktion, Janotta mit einem Schuss, Brandenburg verliert 0-3.
Also das musst du dir mal vorstellen. Ich weiß, du bist ja hier der Regelpapst. Da sind 5 Spieler runter, 3 des Feldes verwiesen, Platzverweis, 2 verletzt. Da musst du das Spiel doch abbrechen.
Wenn du nicht mehr wechseln kannst, ist normalerweise Feierabend.
Ja, aber ich habe auch mal geguckt, irgendwie wurde das 2016 so modifiziert, dass das tatsächlich dann so ist. Und davor war das anscheinend möglich. Jedenfalls gewann Uerdingen mit 3-0, Stahl Brandenburg verlor. Sie haben auch später, sie sind in die Abstiegsrunde gekommen und da sind sie runtergegangen geworden, und ewig verschwunden. Und Uerdingen stieg auf, aber das ist ja auch das Bizarre an dieser zweiten Liga. Uerdingen, jetzt wirken sie wie große Sieger, aber sie sind ja dann im Prinzip, als Leverkusen den Stecker gezogen hat, dann auch in die Niederung einmal und nie wieder verschwunden.
Ich hätte ja an dieser Stelle gerne, dass der KFC Uerdingen vor kurzem hier bei mir in Königsdorf zu Gast war.
Wirklich,
um, ne? Gegen die erste Mannschaft meines Städtchens hier gegen den TuS Königsdorf ein Vorbereitungsspiel mit 0-1 zu verlieren.
Hm, ja. Ja, so ist das, ey. So ist das. Ja, das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte von Stahl Brandenburg. Burkhard?
Du, wenn man sich, ich habe ja überlegt, Sven, das sind ja jetzt auch fast 50 Jahre zweite Liga, ne? Und wenn man irgendwie so auch so ein Gefühl, ja, auch für die jüngeren Leute, die uns zuhören, wir haben ja auch viele Teenager, die uns mittlerweile cool finden, wenn man denen erklären will, was ist das eigentlich so gewesen, zweite Liga in den 70er, 80er Jahren, was war das vielleicht auch so für ein Gefühl, das zu verfolgen, als Fan zu erleben, da als Spieler dabei gewesen zu sein. Meine erste Assoziation sind immer leere Stehplatzränge, wo irgendwie so Bierblumen so rumfliegen, weißt du, diese Dinger, die man unten so rummacht, oder irgendwie so ganz verstreut nur Leute im Regen stehen. Also so ungefegte Stehplatzränge. Das ist so,
und man trifft sich an der Würstchenbude.
Ja, genau. Mhm. Das ist so meine erste Assoziation. Und ich habe mir überlegt, Mensch, was mache ich jetzt mal? Und dann habe ich so einen Selbstversuch gemacht und habe mir gedacht, ich habe mir so ein großes Lexikon gekauft, ne, auch aus dem Antiquariat, so die Geschichte.
Wirklich, der, tolles Buch.
Ein tolles Buch. Die Chronik der zweiten Fußball-Bundesliga von 1974.
Also schmuckloser kann es gar nicht sein, nein, das Cover. Ne?
Im Sport- und Spielverlag erschienen, selbstverständlich. Und ich habe mir gedacht, komm, suchst du dir mal einen Spieltag raus und an diesem Spieltag kannst du vielleicht was erzählen. Und
das ist ja cool.
Habe ich mir den 5. Februar 1984 rausgepickt, ne, wo unter anderem der SC Charlottenburg gegen Union Solingen spielte.
Ach.
Ja. Und Charlottenburg damals natürlich Abstiegskampf, ist ja klar. Und ich habe, das ist jetzt meine Überraschung für dich, ich habe mir von damals das Stadionheft besorgt, tatsächlich. Hier, nein, kannst du mal reinschauen in das Stadionheft von 1984, Charlottenburg gegen Union Solingen. Unterdessen mache ich schon mal weiter.
Kostenloses Programmheft, ja, der Lizenzfußballabteilung des SCC. Schwarz-Weiß, DIN A4, gefaltet. Es sind insgesamt 16 Seiten, also 4 Blätter und dann in der Mitte getackert. Die Schal GmbH, Heizung, Sanitär, Wärmepumpen, wirbt auf der ersten Seite auch das Bellamy, ja, mit neuem griechisch-römischen Bad. Auf der ersten Seite. Ja. Was ist denn ein griechisch-römisches Bad? Sauna, Indoor, Swimmingpool. Vornehme Atmosphäre, charmante Damen.
Guck dir mal, da ist irgendwo auch der Kader drin von Charlottenburg. Und da guck mal an, wer da am Tor gestanden hat.
So, der Kader. Also Werbung. Dann die Infos. Tabellenführer war übrigens Schalke 04, vor allem Anja Aachen. Mhm. Da ist doch der Kader. Hier, Torhüter. Oh, da steht ein klangvoller Name. Mhm. ein Europameister von 1996, Agent 00 Köpke, wie er so getauft wurde im Boulevard. Mhm. Andy Köpke? Mhm. Ach, der war da.
Ja, und musste an dem Tag dreimal hinter sich greifen. Aber der SC Charlottenburg hat trotzdem noch ein 3:3 geschafft.
Gegen Union Solingen.
Mhm. Und insgesamt waren dabei 2200 Zuschauer. Mhm. Wenn du diese Statistiken so durchliest, ne, so quer liest, dann stolperst du immer wieder über solche Namen wie den von Andy Köpke, wo du denkst, ach echt, da hat er angefangen. Und man stolpert auch immer wieder über die Zuschauerzahlen, wenn man sich denkt, nee, wie haben die das gemacht? Wie haben die davon ihre Reisen bezahlt? Wie haben die davon irgendwie so einen Profibetrieb aufrechterhalten können? Haben die meisten ja auch gar nicht. Haben sich rettungslos übernommen und sind ja wirklich der Reihe nach kaputt gegangen. Es gibt so viele Vereine, die es wirklich nicht geschafft haben, den Kopf über Wasser zu halten. Und dazu zählt beispielsweise auch Hessen Kassel.
Ja, aber dieses Programm ist ja der Hammer. Was bist du denn für ein Freak, dass du sowas bestellst?
Ja.
Das ist ja total schön. Bei Anderle macht der Möbelkauf richtig Spaß. Anderle, über 20 Jahre in Berlin.
Ich glaube, das war der Hauptsponsor tatsächlich.
Erste Seite war eben dieser Puff in Charlottenburg. Anderle ist oft hier. Skolund, moderne Haarpflege, Bräunungsstudio, Damen- und Herrensalon. Ja. Dann ist da noch VW drin, Audi, aber auf der gleichen Seite auch Alfa Romeo. Das ist geil. Das ist ja total gut.
Übrigens der Rekordbesuch an diesem 4. Februar 1984 war tatsächlich beim BV Lüttringhausen.
BV Lüttringhausen?
Ja, der BV Lüttringhausen spielte an dem Tag gegen Schalke 04. Hast du ja schon gesagt, die Schalker damals in der zweiten Liga Tabellenführer. Mhm. Und es war durchaus pikant, weil der BV Lüttringhausen zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal von Sigi Held trainiert wurde.
Sigi Held? Ja, der Sigi Held.
Der Sigi Held, der kurz vorher aber noch bei Schalke 04 unter Vertrag gestanden hatte und da unehrenhaft sozusagen rausgeschmissen wurde und nun also mit dem großen BV Lüttringhausen auf Schalke 04 wartete. Und das war natürlich auch für den Reporter des Westdeutschen Rundfunks eine geeignete Gesprächsgrundlage.
Seit ein paar Tagen sind Sie der neue Trainer beim BV Lüttringhausen, eine Mannschaft stark abstiegsgefährdet. Vor einem Jahr sind Sie bei dem Gegner Schalke 04 entlassen worden. Jetzt wieder mit Arbeit. Ist es eine leichte, eine schwere Arbeit?
Es ist sicher keine leichte Arbeit. Wie Sie wissen, stehen wir auf dem Abstiegsplatz und es wird ein schweres Stück Arbeit werden. Davon ist auszugehen.
Sie waren ja arbeitslos in der Zeit, die zurückliegt.
Ja, ja.
Was macht denn ein Fußballlehrer mit einem so ausgezeichneten Examen?
Ja, man bildet sich weiter, man treibt Selbstsport. Ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles.
War das einzige Angebot Lüttringhausen, was Sie bekommen haben?
Und nein, es waren in dieser Zeit schon mehrere. Ich habe allerdings schulpflichtige Kinder, da ist es nicht immer so einfach.
Glauben Sie, dass es ein Vorteil ist, dass Sie die Schalker Mannschaft kennen und was glauben Sie für eine Chance heute zu haben?
Ach, wir haben eine Chance, die jeder Außenseiter hat. Es wird sicher schwer werden, die Schalker sind Favorit, aber Chancen rechnen wir uns auch aus.
Ja, wenn du so heute ein Interview führst, dann gibt es diesen Großmoment, ne?
Ja, absolut.
Also, kannst du nicht machen. Das ist ja total von oben herab. Aber das war damals ein ganz anderes Medienverhältnis zu den Profis.
Total, ja.
Und es gibt ja die Geschichte von Tom Beyer in Köln vorm Anstoß, wo in der Sendung irgendwie geplant wurde, ja, was machen wir jetzt um 2:50? Köln hat ja Heimspiel, wir haben da ein Loch. Tom, geh mal bitte auf den Platz, hol mal einen Interviewpartner. Und die Kölner machen sich gerade warm und dann geht Tom Beyer auf den Platz mit dem Mikrofon und wedelt da und sagt, Litti! Und Litti bricht sein Aufwärmprogramm ab, Pierre Litzarski, und kommt hin um 2:50 und gibt da ein Live-Interview. Ja, ja, klar. Und dann geht er wieder weg. Ne?
Ja.
Und auch bei Stahl Brandenburg, also das Spiel, was die dann verloren haben gegen bei 05 Uerdingen, da ist der Reporter dann, war gerade Abpfiff, auf dem Platz gerannt in der Halbzeitpause, um zum Schiedsrichter zu gehen und den da zu interviewen. Also es war ein ganz anderes Medienverhalten im Profifußball. Und so ein Interview kannst du ja nicht führen, aber es war schon damals unmöglich so, finde ich.
Ja, also das ist ja, sie kommen aus dem asozialen Milieu.
Sie sind ja arbeitslos, genau, also was macht man denn da so? Übrigens, weißt du, Sigi Held erinnert mich immer, kennst du von Tim und Struppi die Folge Der Blaue Lotus?
Ja, ich habe die alle gelesen, aber ich könnte jetzt keine Inhaltsangabe machen.
Ja, die Figuren, die da in China, im damaligen China gemalt wurden, die erinnern mich äußerlich so an Sigi Held. Das ist
irgendwie, das weil passt. Die Augen nicht so richtig aufgekriegt
hat. Ja, genau. Hat. Das ist bei Sigi Held auch so.
Ja, ja, ein ganz feiner Mensch. Also ja. Ich habe den ja auch mal kennengelernt. Ein ganz
spielt gerne Golf. Ich habe den ja. Ich habe den noch nicht angesprochen, aber oft gesehen. Der schleicht da auch immer über die Plätze und spielt gern Golf.
Mhm. Übrigens, das war jetzt auch keine Liebesbeziehung mit dem BV Lüttringhausen und Sigi Held. Das ging relativ schnell wieder auseinander. Und Lüttringhausen stieg dann erstens ab in der Saison und verlor aber vorher das Spiel gegen Schalke mit 0-4, so wie sich das gehört. Torschützen für Schalke Klaus Teuber, Olaf Thon, Roland Abel und Abramczyk.
Ach.
Also auch klangvolle Namen.
Rüdiger, ne? Da, Abramczyk, ey. Ja,
da weißt du, was da auch in der zweiten Liga unterwegs war.
Ja.
Ne, mit den Schalkern. Und das war die zweite Liga. Also die war, da hatte die ganz großen Namen manchmal, aber hatte eben auch das ganz kleine sehr oft. Und das war eben auf Dauer auch jetzt nicht so furchtbar reizvoll, weil diese Stadien einfach so waren, wie sie waren. Die Gegengrade muss ich dir ja nicht erklären. In Solingen, die Gegengrade bei Wind und Wetter war auch nicht lustig. Ne, da standst du auch im Sturm und kriegst den Regen von vorne und von der Seite. Die Klamotten waren irgendwann nass und das Spiel war, wie es war.
Absolut. Richtig.
Ich habe übrigens noch, hat mich dann natürlich auch gereizt. Ich habe so überlegt, was, wenn ich so höre, zweite Fußball-Bundesliga, hat mir ja sofort auch Vereinsnamen so im Assoziationsbereich, ne? Und ein Name zum Beispiel, der bei mir dann sofort wieder aufploppt, weil ich damals in den 80ern wirklich auch sehr versessen Buch geführt habe über alles Mögliche im Fußball, ist Hessen-Kassel.
Ach.
Ja.
Hessen-Kassel hatten wir ja drüber gesprochen, Jörg Berger.
Jörg Berger, genau.
In der Folge Hüben wie drüben.
So sieht's aus. Und der ist ja mit denen auch gescheitert und die sind ja, das war ja sozusagen, Hessen-Kassel war das Bayer Leverkusen.
Oh, dein Sohn kommt von der Schule zurück.
Ja.
Hat der Dortmunder Trikot angehabt? Ich habe da irgendwas von Reus gesehen oder sowas.
Das kann gut sein, ja.
Okay, ja.
Ist das jetzt schlimm?
Nein, ich stell's nur fest hier im Speckgürtel von Köln.
Ja.
Ja, es ja ist ja gut. Es mach ist, weiter es mit ist. Berger.
Ja. Ja. So. Er hat kein Trikot von Bayer Leverkusen an.
Mehr bitte mach weiter.
Und auch keins von RB Leipzig. Und auch Henry hat auch kein Trikot von der TSG aus Hoffenheim an. Und das Trikot von Marco Reus ist mir auch bald zu klein.
So. Ist so, ne?
Ja.
Hi Henry.
Hallo Henry.
So. Hallo. Ja, kannst zocken. Wir reden noch ein bisschen.
Ja. Ja.
So. Jetzt geht er wieder weg.
Ja, klar.
Ja, zocken ist auch, oder? Machst du? Nee, okay. Du warst bei Hessen-Kassel.
Ja, ich wollte, um den Leuten zu erklären, was Hessen-Kassel gewesen ist.
Er geht doch zocken, siehst du? Ja, klar. Ja, ein bisschen schlauer, ey.
Also Hessen-Kassel war für mich immer sowas wie das Bayer Leverkusen der zweiten Fußball-Bundesliga, weil die es eben so oft vergeigt haben auf der Zielgeraden, sind sie dann immer nur Vierter geworden und nicht Dritter. Aber sie haben es immerhin geschafft, bevor sie dann komplett den Bach runtergingen, auch finanziell, noch ein richtig schönes Lied aufzunehmen.
Wenn rot-weiß unsere Fahnen wehen, im Aue-Stadion, der Schlachtruf dröhnt, dann wissen wir, der Gegner zittert schon, der Anpfiff tönt, das Spiel beginnt.
Die singen zu schnell.
Der KSV stürmt
vorm Klick.
Nach gutem Pass. Und
Pass.
Schuss.
Tschüss.
Jetzt komm, den Refrain musst du dir noch angeben, reingeben.
KSV!
Jetzt wird's nämlich Samba, weißt du?
Kennt ihr die Kasseler Jungs?
Aber wenn der Chorleiter auf den Zehenspitzen steht, dann weißt du, der Chor setzt immer zu früh ein. Das war beim, weißt du, wären sie mal auf dem Platz auch so gewesen.
Mhm.
Weil wo sind sie jetzt, Hessen-Kassel? Ja.
Ja. Ja. In der Versenkung verschwunden, aber spielen jetzt, glaube ich, wieder in der Regionalliga. Es gibt ja ganz viele Vereine, die dann einfach abgesoffen sind aus dem Profifußball. Der erste FC Bocholt zum Beispiel, ja. Ne, am Hünding gespielt und da Heimatverein von Robin Gosens, ne, von Herbert Lüttke-Bohmert, Schalker Spieler, Simon Terodde und Roland Wohlfahrt. Und die hatten ja noch einen zweiten Verein in Bocholt tatsächlich, Olympia Bocholt. Ne? Also Olympia Bocholt und der erste FC Bocholt waren nicht ein und derselbe Verein, sondern die existierten quasi nebeneinander und haben dann auch beide um den Aufstieg in die Zweitliga Nord gekämpft und nur der erste FC Bocholt hat es geschafft. Die waren viermal in der zweiten Liga und sind dreimal direkt wieder abgestiegen und als sie es geschafft hatten, drin zu bleiben, da wurde dann quasi eingleisige zweite Liga eingeführt und da ist es dann nicht hingegangen. Oder Oli Bürstadt. Erinnerst du dich noch an den VfR Oli Bürstadt?
Also ich bin über den Namen gestolpert, im Süden haben die gespielt, ne?
Ja, in Hessen ist das.
Mhm.
Und ich habe immer überlegt, was ist denn dieses Oli eigentlich? Und die haben es also tatsächlich in den 70er Jahren geschafft, ihren Vereinsnamen zu verschachern an einen Geschirrfabrikanten, an Otto Limburg aus Bürstadt-Bobstadt. Und Oli ist die Abkürzung für Otto Limburg, den Geschirrfabrikanten. Und dann den Namen haben sie getragen von 73 bis 82, bis sie dann auch den Bach runtergegangen sind, weil nämlich der Otto Limburg die Bücher schließen musste. Der hat auch kein Geld mehr.
Ja, ich meine, sowas gibt's ja, ne? Westfalia Herne ist ja auch so ein Beispiel. Darüber haben wir gesprochen. War das in der allerersten Folge? In einer der ersten Folgen? Das verschwindet jetzt so lange. Mäzene, das war die zweite.
Zweite
war das. Da haben wir das behandelt mit Westfalia Herne. Auch so eine Mannschaft aus dem Ruhrgebiet.
Weißt aber du übrigens, was? Uli Bürstadt hat bis heute einen Rekord oder hält bis heute einen Rekord, Sven. Die haben mal mit 9:0 beim FK Pirmasens gewonnen. Bis heute der höchste Auswärtssieg in der zweiten Fußball-Bundesliga.
Wahnsinn.
Aber das nur am Rande.
Naja, ich will jetzt nochmal ins Ruhrgebiet, weil ich habe ja gesagt, oft siehst du so einen ehemaligen Zweitligisten und wenn du dann anfängst, dich mit diesem Zweitligisten zu beschäftigen, stellt sich ja sofort die Frage, wie ist der da hingekommen? Ne, ist das ein Emporkömmling? War das mal ein Großer, der auf dem Weg nach unten ist? Und jetzt komme ich zu einem Verein, der in die zweite Liga aufgestiegen ist. Auch dank eines Tores, das war sein erstes Tor für die Spielvereinigung Erkenschwick von Sönke Wortmann.
Spielvereinigung Erkenschwick, wie schön.
Ja, die Himmelsstürmer, die Schwarz-Roten. Sie gewann gegen den Bünder SV mit 3:0. Das 1:0 bei diesem Spiel machte Sönke Wortmann und dann sind sie tatsächlich noch einmal aufgestiegen, ehe sie dann bei der Zusammenlegung von Nord und Süd, ich glaube, als da gab es ja so einen ganz komischen Koeffizienten, der errechnet wurde aus ganz vielen Parametern, sind sie als 21. runtergegangen. Also schlimmer ging es eigentlich gar nicht. Und so verschwanden sie wirklich. Mittlerweile sind sie in der 6. Liga, glaube ich, haben nur noch 610 Mitglieder. Aber das ist ein Verein mit einer Riesengeschichte. Also die waren ja zweimal sozusagen in der zweiten Liga. Einmal Mitte der 70er Jahre und eben das eine Mal, als unter anderem der Wortmann sie mit hochgeschossen hat. Eine Mannschaft, also eine Zechenmannschaft. Wir müssen ja sowieso uns mal wirklich eingehend um das Ruhrgebiet kümmern.
Da gibt's Zechenverein, ja.
Absolut. Ja, überhaupt im Westen, da gibt es ja auch wunderbare Fußballrouten und wirklich viele Vereine, die man entdecken kann. Und die Spielvereinigung Erkenschwick mit ihrem Stimmbergstadion hat mich irgendwie nicht losgelassen. Also Heimatverein von einem ganz berühmten Horst Szymaniak, ne, der Nationalspieler wurde. Wir haben auch über ihn ja schon gesprochen und der kommt daher. Und was sagt er?
Das Entscheidendste war, glaube ich, weil in Erkenschwick wurde immer gute Jugendarbeit geleistet. Wir hatten in der Jugend immer gute Trainer und das war, glaube ich, das Entscheidende.
Ja. Und das war diese Verbindung zwischen der Zeche Ewald Fortsetzung, das ist ihr Name, und der Spielvereinigung Erkenschwick. Also solange es da im Revier eben lief, mit dem Bergbau lief es ja auch mit den Vereinen. Ne? Diese Zeche schloss 92 und schon vorher begann der freie Fall von der Spielvereinigung Erkenschwick. Aber die hat ja echt eine interessante Geschichte. Also zum Beispiel auch im Dritten Reich oder im Krieg, als dann der Bergbau kriegswichtig eingeschätzt wurde, von wehrwirtschaftlicher Bedeutung, wie es in der Terminologie hieß, blieben eben die Bergleute, die aber auch für den Verein spielten, eben da. Und so hatte man im Vergleich zu anderen Regionen einen Riesenvorteil, weil die Spieler natürlich da waren. Und ich glaube, erst die Saison 44, 45 wurde in der Mitte abgebrochen. So lange wurde eben gespielt.
Bis November,
Und Ernst Kuzorra, der mit Schalke große Erfolge hatte, wechselte auch als Trainer zur Spielvereinigung Erkenschwick, die dann tatsächlich in die oberste Liga aufgestiegen ist und auch in der Oberliga gespielt hat nach dem Krieg und in der Zeit wirklich eine Blüte hatte. Aber es lag nicht nur an Horst Szymaniak, der dann später kam, sondern an einer wirklichen Legende von der Spielvereinigung Erkenschwick. Das war Julius Jule Ludorf. Das ist ein Typ, also der hat große Erfolge da gefeiert und er erzählte auch mal, wie es zu diesem Begriff der Himmelsstürmer gekommen ist.
Und da sagte der Mann mit der roten Mütze, mein Gott, das sind ja die Himmelsstürmer. 5:0 habt ihr in Aachen. Ja, da sagten wir sind die Erkenschwicker für den Wendel. Der war derart begeistert, dass wir im Zug waren und 5:0 gewonnen haben. Und da kam der Begriff Himmelsstürmer.
Ja, der ist die ganze Zeit da geblieben in Erkenschwick. Mhm. Ne? Der bekam ja ein Angebot, mal zur Nationalmannschaft zu kommen, zu Herberger, hat aber irgendwie anscheinend abgesagt, weil er sagte, nee, kann ich nicht kommen.
Familienfeier war da, glaube ich, ne?
Ich glaube, der Heinz, der Schwager der Heinz hat irgendwas gefeiert oder so. Dann ist er lieber da hingegangen und nicht zur Nationalmannschaft. Und
dann kam keine Einladung mehr von Herr Herberger.
Dieses Stadion fasste 17.400 Leute.
Ich habe da zwei Spiele übertragen aus dem Stimmbergstadion tatsächlich. Und das ist so ein, Ja, es ist schon besonders da, ne? Weil es ist, Erkenschwick ist nicht schön, muss man ehrlich sagen. Das Stadion ist eigentlich auch nicht schön. Und dann hast du auch noch diese Laufbahn noch zwischen Tribüne und Rasen. Also, aber es hat halt so viel Geschichte, dass es alles auch egal ist.
Also mich haben noch zwei Sachen total gepackt. Zum einen war das mal ein Spiel bei Rot-Weiß Essen. Und zwar im Januar. Es war Schnee und Eis
auf dem Platz. Jetzt kommt das Petroleum-Spiel.
Genau, da stand es zur Pause 5:0 für die Spielvereinigung Erkenschwick gegen Rot-Weiß Essen, der glasklare Favorit. Die waren auch später dann im Westen Oberligameister und das war die Mannschaft schlechthin mit dem Boss, mit Rahn und so. Aber Erkenschwick führte zur Pause mit 5:0 und der Trick war ein Bergarbeitertrick. Das war eben so, dass die Lederstollen aufgezogen haben und diese Lederstollen in Petroleum getränkt haben und deswegen einen besseren Stand hatten. Und dann haben die Essener gesagt, das kann doch nicht wahr sein. In der zweiten Halbzeit haben sie aufgedreht, aber trotzdem gegen diese Spielvereinigung Erkenschwick dieses Spiel mit 4:6 verloren. Das ist das eine, was mich total gepackt hat.
Ich glaube, der Georg Melches, der Präsident von Rot-Weiß Essen, hat das rausgefunden, was der Trick war und hat dann selbst noch Petroleum besorgt und dann haben die Essen das in der zweiten Halbzeit mit gleicher
aber ist das nicht geil?
Mit gleichem Petroleum heimgezahlt und dann hatten die beide so ein Petroleum-Bottich da stehen an der Seitenlinie und dann wurde es ein Fußballspiel.
Ja, definitiv. Und dann gab es ja auch noch eine Geschichte, also von Erkenschwick, hat ein Fan erzählt, wie sie es tatsächlich gemacht haben. Es gab das Finale um die deutsche Amateurmeisterschaft gegen Jülich. Jülich war, glaube ich, zweimal Amateurmeister, ist eine große Mannschaft gewesen und Erkenschwick verlor dieses Finale, aber wie sie da hingefahren sind, ne, aus Erkenschwick rüber nach Krefeld, ich glaube, da fand dieses Spiel statt. Das war eine Geschichte, die gibt es, glaube ich, so nur im Ruhrgebiet.
Ja, was hat unser Zechendirektor und erster Vorsitzender Anton Stark gemacht? Er hat die Zechenbahnlinie umfunktioniert zur Personenstrecke, hat von seinen Azubis einen Bahnsteig bauen lassen, keine 100 Meter hinterm Stimmbergstadion. Da ging eine Zechentrasse her, wo die Kohle in Richtung Duisburg transportiert wurde. Da fuhr ein Sonderzug mit über 1000 Fans nach Jülich ab. Das erste und das einzige Male nur durch den Fußball.
Was für Geschichten, oder? Ich meine, das ist das Ruhrgebiet. Ja, die Spielvereinigung Erkenschwick, die Himmelsstürmer. Ah. Einfach schön.
Total schön.
Nochmal ein paar Reaktionen?
Ja, ich gucke gerade, Sven. Es ist so viel Schönes.
Ich verliere den Überblick. Mach du nochmal zwei. Ich sage ganz herzlich Dankeschön. Und schreibt bitte an info@jogo-bonito.de. Die Adresse gibt es in den Shownotes. Und bald gibt es auch Neuigkeiten. Wir sind interessiert an einer langfristigen Fortsetzung dieses Podcasts. Zum Einjährigen haben wir da was für euch, wo ihr dann auch mitmachen könnt, dass wir das auch cool machen können, aber mehr will ich an dieser Stelle nicht spoilern.
Die Tina Stürmer, die wird bestimmt mitmachen, weil die hat uns jetzt wieder, das weißt du, das ist die mit dem Tomatenausgeizen vom letzten Mal, wo wir nicht wussten, was Tomatenausgeizen bedeutet.
Ja, das stimmt.
Und die hat uns ja geschrieben, ne? Und findet das alles super, was wir machen. Und jetzt kommt's aber, jetzt wird's wichtig, zu Tomaten ausgeizen, weil wir ja Ahnungslose waren. Man bricht die großen grünen Seitentriebe bei Tomaten aus, das nennt man ausgeizen, damit die Kraft in die Tomatenfrucht geht und nicht in die Triebe. Wir wollen ja leckere, kräftige Tomaten ernten und nicht die Triebe. Schlauschwätz. Großartig fand ich auch die Idee von eurem Hörer Matthias, eine Folge zu machen über die Helden im Rückraum, also über Zeugwarte, Putzfrauen, Busfahrer, Köche, Fanbeauftragte, Ultras, Trommler und so weiter. Ja. Das haben wir fest vor, das werden wir auch machen irgendwann.
Fällt dir auch auf, dass wir so vieles fest vorhaben?
Ja. Aber du, was interessiert mich mein Podcast von gestern?
Weißt du? So ist es, ja. Frei nach Adenauer. Ja.
Und sie fragt, ob wir nicht mal zusammen eine Folge einfach Fußball machen sollten. Also, dass ich quasi zu dir in deinen Podcast komme. Liebe Tina, nein, das werden wir nicht machen, weil dafür kennen wir uns einfach viel zu lang und ich glaube, spätestens nach 10 Minuten würden wir uns wahrscheinlich über Kinder und Schule unterhalten und nicht mehr über Fußball.
Stimmt, ja, unterhalten wir uns über Kinder und...
Ja, schon viel, ja.
Ja.
Ich glaube, du kennst ja mein Leben.
Ich finde es am schönsten, wir schweigen, ehrlich gesagt. Das ist am allerschönsten. Das habe ich aber auch von dir gelernt.
Ja, weißt du, Schatz, und ich weiß auch, dass ich dich nicht mehr überraschen kann. Ja,
ich mache jetzt schon es fängt schon nur an, dass ich mit so, weißt du, fernmündlich über die Tasse gehe. Ja. Das war ekelhaft eben.
Ja, total.
Bisschen creepy, aber ich habe noch einen kleinen Schluck hier. Du bietest mir auch nichts mehr an. Ja?
Nein.
Haben wir noch weitere Reaktionen?
Ich sitze jetzt ganz schnell, ich gucke gerade. Es gibt so viele schöne. Es gibt hier den...
Komm, einen
den Alf Müllemann aus Kevela. Er ist 54 und findet das super. Und er hat eine Mini-Kritik. Und zwar in den ersten Sendungen habt ihr eine finale Rubrik gehabt, wo es um den Fußball auf der Welt ging, um seinen Schlachtenbummler. Mhm. Erinnerst du dich?
Ja.
Leider habt ihr diese, keine Ahnung warum, diese Rubrik also nicht mehr weitergeführt. Und ich fand das total super. Vielleicht könnt ihr mal überlegen, ob ihr das wieder aufleben lasst.
Mhm. Ja. 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 Aber ich muss ja auch nicht zu einem Ja sagen. Ich finde, es hat sich, so ein Podcast entwickelt sich auch. Ich glaube, wenn man die erste, manchmal höre ich so die erste Folge und denke mir, naja, eigentlich war der, wie wir das machen wollen, war schon da klar und es hat sich gar nicht so dramatisch verändert, aber einige Sachen dann wieder schon. Mhm. Und das haben wir dann auf dem Weg irgendwie verloren, aber anderes wieder dazu gewonnen. Das ist ein kreativer Prozess. Vielleicht kommt es ja auch wieder rein. Wir haben schon häufiger über einen Sehnsuchtsort gesprochen, zu dem wir jetzt auch wiederkommen. Das zieht uns immer wieder dahin. Wie die Motte zum Licht will, will ich immer wieder zum Tivoli.
Wie den jungen Husky in die DDR müsste an diese Stelle auch kommen.
Hatte ich doch schon mal, ne?
Ja, natürlich.
Ich zieh zwar irgendwie einen jungen Husky in die DDR. Ja. Mich zieht's aber an den Aachener Tivoli. Und ich habe da mit einigen schon drüber gesprochen. Mit Erik Meyer habe ich gesprochen. Und auch mit Frank Schmidt. Mhm. Ne? Trainer von
Weltklasse-Libero bei der Alemannia.
Vom ersten FC Heidenheim. Ich kann diesen Podcast einfach Fußball wirklich empfehlen mit ihm. Das war total interessant, dass der auch, glaube ich, zwei Chihuahuas hat und die waren ganz artig. Die haben gar nicht reingekläfft und wir haben über das Leben gesprochen, über sein Leben an der Ostalb. Da haben wir auch noch eine Verabredung ausstehen. Der will mir einen Kartoffelsalat machen. Er sagt, der ist der Beste überhaupt. Ich glaube, jede Region behauptet von sich, den besten Kartoffelsalat zu haben.
Ja, aber es klang danach, als ob er recht hat.
Ja, und ich habe mit meinem Mitstreiter Conny aber einfach Fußballfest vor, das mal einzuplanen, dass wir da an die Ostalb fahren. Und da steht übrigens die Anzeigentafel vom alten Aachener Tivoli. Mhm. Die haben die gekauft und die haben die da aufgestellt.
Ja.
Weil Frank Schmidt gesagt hat, ey, das ist eine Herzensangelegenheit.
Ja, in Aachen brauchst du ja auch nichts mehr jetzt.
Sehnsucht, nie mehr zweite Liga, Alemannia Aachen. Tja, was war das denn für eine Zeit in Aachen, Frank Schmidt?
Es war unglaublich und diese Stimmung, diese Euphorie, Willi Landgraf hat dann gesagt, er hat zu mir gesagt, Langen, das ist Kult. Und es war wirklich so, wenn in Aachen, es musste gar kein Spiel sein, wenn das Flutlicht an war, dann sind 5000 Menschen gekommen, weil sie gedacht haben, irgendwas passiert heute. Und dieser Kult, dieses Stadion, diese Atmosphäre, dieser Duft auf dem Platz, ja, ich habe das noch allgegenwärtig, obwohl es schon so lange her ist, aber das war natürlich was Besonderes. Und was das Besondere für mich insgesamt am Aachener Tivoli war oder allgemein an Alemannia Aachen zu meiner Zeit, auch wenn wir mal schlecht drauf waren, die Fans, die Zuschauer, die haben uns sowas von unterstützt, nach vorne gepeitscht. Wichtig war nur, dass wir immer alles geben. Und da konnten die auch mal verzeihen, wenn man mal so ein bisschen Streit mit dem Ball gehabt hat. Aber die Einstellung, der Einsatz, der musste stimmen. Und das war das Besondere am alten Tivoli. Aber die Zeiten haben sich verändert. Der Fußball hat sich verändert. Ich finde es extrem schade und traurig, dass es diesen alten Tivoli nicht mehr gibt.
Ja, es ist sein Herzensverein, ne? Also Alemannia Aachen jetzt.
Du hast sofort 1000 Bilder wieder im Kopf, oder? Er ist sofort lebendig und du hast den Freitagabend auf dem Tivoli.
Aber ich finde irgendwie Streit mit dem Ball, das wäre im Prinzip auch so ein Subtitel der zweiten Liga, das oder? Das
könnte auch die Überschrift über deiner Biografie sein.
Das stimmt. Willi Landgraf, ja. Bottropper Urgeschein, weißt du was? Ach komm ey, ich hau jetzt mal hier die Nummer raus. So.
Du hast die Nummer von Willi?
Ja, selbstverständlich. Warte mal. Ja. Wir rufen Bottrop.
Landgraf?
Willi, der Burkhard und der Sven hier, grüß dich.
Guten Morgen, Willi.
Guten Morgen, der frühe Vogel fängt den Wurm, oder was?
Ja, ist bei dir. Ja, gut, hör mal, du bist ja jetzt auch 54 geworden. Da bist du doch schon um 8 Uhr 4 Stunden wach, oder nicht?
Ja, wir sind schon alle immer. Müssen ja auch was tun, ne?
Hast du das schon mit der senilen Bettflucht, Willi? Also bei mir ist das jetzt schon, also es kommt vor, muss ich sagen.
Wie meinst du?
Dass du nachts mal raus musst und denkst, oh nee, echt jetzt, muss man aufs Klo schon und es ist irgendwie erst 3 Uhr oder 3 Uhr 15 oder 3 Uhr 17.
Da musste ich schon immer früher, oder?
Hör mal, Bock hat mehr Kürbissuppe essen. Du, ja, wir haben eben so deinen alten Mitstreiter Frank Schmidt gehört, wenn ein Mensch von der Ostalb versucht, Ruhrpottdeutsch zu imitieren, ne, dass der sagt eben, Langen, das ist Kult. Da ging uns das Herz auf. Alemannia Aachen, die zweite Liga. Willi, du bist da Rekordspieler, wir wollen mit dir reden. Was für Bilder hast du, wenn du den Namen Frank Schmidt und ja die Zeit, die du mit ihm hattest in Aachen, was für Bilder hast du da im Kopf?
Standardstore auf jeden Fall. eiskalt schießt der Elfmeter. Und erstmal noch ein super sympathischer Mensch.
Willi, weißt du, was mein erstes Bild ist, was ich im Kopf kriege, wenn ich an den alten Tivoli, an Aachen und an dich denke? Ganz am Anfang meiner Karriere, in Anführungszeichen, beim WDR als Live-Reporter, ne? Da saß ich mal an einem Mittwochabend oder an einem Freitagabend, ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall ein Abendspiel, habe ich übertragen und ihr spieltet gegen Links-Rechts Aalen, also gegen LR Aalen. Und du hast ein Tor geschossen kurz vor der Pause und das war das erste Tor, das ich als Live-Reporter im Westdeutschen Rundfunk übertragen habe. Das war von Willi Landgraf und ich bin so abgegangen, als wenn es irgendwie um den Titel ging für die Alemannia und wurde dann am nächsten Tag, weißt du, Westdeutscher Rundfunk, Herr Hupe, kommen Sie mal rein, also das klang jetzt aber schon ein bisschen übertrieben, fanden Sie nicht den Willi Landgraf, den mögen Sie gerne. Ne? Ja,
aber
wenn Sie
gesehen haben, wie der sich gefreut hat und so. Aber du musstest dich gar nicht entschuldigen, weißt du warum, wenn ich mal ein Tor geschossen habe, dann war das schon außergewöhnlich.
14 Stück waren es insgesamt in deiner Karriere, ne, glaube ich.
Ja, ich weiß.
Ja, du, weißt du, ich bin dir auch zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet, weil mittlerweile, ich habe mich jetzt auf dich vorbereitet, weiß ich, warum man im Ruhrpott Frittenschranke bestellt, weil das ist ja dein Rezept, dreimal Mayo und dann in Streifen den Ketchup drüber, ne?
Du, ist schlimmer geworden. Ich esse das jetzt schon Doppel-Mayo und dann nochmal Doppel-Ketchup. So.
Ja, wir wollen so ein bisschen mit dir nochmal durch den Tivoli, weil wir haben, Burkhard und ich bin jetzt 50, Burkhard ist 61 oder wie ist
das jetzt? Ja? 55.
So, wir haben das Ding noch erlebt und wenn wir dann jetzt mit so Neuankömmlingen in Sachen Traditionsmannschaften sprechen, dann sagen wir ja, alter Tivoli, es tut mir total leid, dass du das nicht mehr erleben kannst. Es war ja einfach ein Wahnsinnsstadion und du hattest das Riesenprivileg, durch diese Röhre da auf dem Platz zu rennen. Kannst du vielleicht uns nochmal mitnehmen, wie das war? So ein normaler Spieltag in Aachen. Ihr habt den Schimmel in der Kabine und rennt dann raus vorbei an Egidius Braun. Beschreib mal, wie war es für dich?
Muss ich sagen, natürlich, wie du gerade schon eben gesagt hast, wir haben oft freitags abends gespielt, da war natürlich Tivoli Kult. Wir sind schon immer als erstes rausgegangen, wir standen schon im Tunnel. Ich war immer der Letzte, ja, ein bisschen Aberglaube, aber der ist heute auch noch da. Ja, und dann haben wir auf die Gegner. Und an der Seite war immer so ein Eisengitter oder so, und dann hat man nochmal, wenn man vom Warmmachen reingekommen ist, und dann hat man nochmal so mal dagegen geklopft, und das war natürlich immer extrem laut, und hat natürlich, jeder wusste, klar, Freitagsabend Tivoli, wenn dann eine Statistik geben würde, ich glaube, Freitagsabend, also der muss schon Glück gehabt haben. Eigentlich hätte er sofort, wenn er zum Tivoli fährt, wieder drehen müssen, hätte sagen, oh, komm, wir kommen lieber am Samstag wieder oder so. Am Freitag ging gar nichts. Also.
Weißt du, woran ich mich erinnere? Auf dem Tivoli, auf der Gegend gerade, also da, wo die härtesten standen, der Block K war das, oder ja. Block S, oder ich weiß nicht mehr genau, wie der Block hieß, also da, wo auch die Lieder gesungen wurden, die definitiv ab 18 waren. Ja. Wenn da die Spieler, die von der gegnerischen Mannschaft am Anfang des Spiels zum ersten Mal in die Nähe dieser Tribüne kamen, ne, dann haben die doch alle immer ihre Schlüssel rausgeholt und so geklappert. Wer ist denn auf die Idee eigentlich gekommen und was steckt denn da dahinter?
Also das haben ja immer meine Jungs gesagt, wenn vor dem Spiel war ich in einer ganz anderen Welt. Ich habe ja auf dem Platz fast gar nichts mehr mitbekommen. Bis der Anpfiff da war, da war ich wieder im Fokus gewesen. Aber sonst war ich in einer ganz anderen Welt vor dem Spiel.
Du hast da ja viel erlebt, aber auch nicht nur bei den Aachenern, sondern du warst ja auch bei allen möglichen anderen Vereinen unterwegs. Mhm. Zum Beispiel auch beim FC Homburg. Einer der Lieblingstrainer von Burkhard hier bei Jogo Bonito, muss man sagen.
Aber nur was die Geschichten angeht.
Was die Geschichten angeht. Uwe Klimaszewski, das ist, glaube ich, ein Mann gewesen, was der soll ich sagen, mit dem hast du viel erlebt in Homburg, ne?
Der war schon sensationell. Ich muss schon sagen, ich habe ja viele Trainer erlebt, aber der war schon ein bisschen außergewöhnlich. Ne? Meine wohnte direkt um der Ecke, der kam schon immer mit Trainingssachen zum Training. Der war schon immer umgezogen, wie gesagt, aber der war schon, und der war der Erste, der auch immer weg war.
Und Willi, er war kein Freund der Spieler, aber auch nicht zwingend ein Menschenfreund, oder?
Nee, ich glaube, außerhalb vom Platz, das war der, glaube ich, top. Aber als Trainer, muss ich sagen, konnte man ihn nicht so ernst nehmen. Ne?
Ja, du hast in deinem Buch, was ja überraschenderweise genauso heißt wie unsere Folge heute, Nie wieder zweite Liga, hast du eine total geile Geschichte drin, wo du beschreibst, dass der euch in Unterhosen hat fotografieren lassen in der Sporthalle. Warum hat er das gemacht?
Ich kann mich nur noch an eine Sache erinnern, wo wir da haben wir auswärts gespielt beim Wuppertaler SV. Und Und wir hatten viele, viele kranke Spieler. Und dann weiß ich noch, der abends bei uns auch ins Zimmer gekommen ist und hat gesagt, pass auf, morgen seid ihr auch alle krank. Und da waren wir auch viele krank, in Anführungsstrichen krank. Und dann ist das Spiel ausgefallen.
Ja, das ist ja clever.
Das war clever, da muss man schon sagen. Da hat er schon drauf gehabt.
Und aber die Leute waren schon im Stadion, ne?
Die Leute waren schon im Stadion, da kann ich mich genau dran erinnern. Und dann ist das Spiel ausgefallen. Natürlich waren die sehr begeistert vor Fortaleza SV. Und das Schlimme ist, oder das Schöne ist, dann sind wir zwei Wochen später in der Woche runtergefahren und haben die weggehauen 1-0.
Geil. Und dann gab es doch, glaube ich, was den Uwe Klimaszewski betraf, dann schon auch so eine Meuterei, eine Abstimmung in der Mannschaft, ob man jetzt mit dem weiterarbeiten möchte oder nicht. Es gibt ja dann immer die Zwiegespräche mit dem Vorstand. Kannst du mir was über diesen sehr basisdemokratischen Prozess sagen?
Wir haben, das macht man heutzutage, gibt es bestimmt selten noch. Und ich würde so einen Menschen, so was würde ich gar nicht mehr bestimmen, ob er jetzt noch den Arbeitsplatz behält. Aber es sind natürlich ein paar Sachen dann aufgetreten, wo wir auch dann handeln mussten. Und dann haben wir Geheimwahl gemacht. Und wenn die dann 25-0 ist gegen den Trainer, also da musst du schon sagen, bei Geheimwahl, da muss schon irgendwas nicht stimmen.
Dann folgt die Mannschaft nicht mehr dem Trainer. Burkhardt, oder? Täuscht der Eindruck? Ich glaube, das
bei ist 22-0?
Nee, 25-0.
Beim
Burkhardt wird es jetzt mit dem Hören auch langsam schwierig.
22-0.
Habe ich auch gelesen, aber er hat 25 gesagt.
Ja, dann wird es auch so
oder gewesen. Oder bei ihm schwimmen die Zahlen. Ich
weiß ja, dann nicht. War der Klimaszewski also weg. Willi, aber man muss ja sagen, du hast ja in Homburg dafür was gekriegt, was dein Leben lang quasi auch sehr bestimmt, vielleicht sogar dominant gewesen ist. Du hast nämlich deine Frau gefunden, aber du hast sie in Anführungszeichen nur gefunden, weil du eine rote Karte gesehen hast. Wie hing weißt du noch, wie hing das zusammen, bitte?
Ja, das war damals, da hatten wir, glaube ich, ein weiteres Auswärtsspiel und da war ich die Woche.
In Halle war das.
Genau, und ich bin dann zu Hause geblieben und weil ich noch Spielersatztraining hatte und dann bin ich auch nicht nach Halle runtergefahren. Und da bin ich zufällig im Juweliergeschäft, fand ich eine Uhr gut. Also nichts Teures oder so. Und ja, und dadurch habe ich dann meine damalige Frau kennengelernt. Wo ich heute, muss ich sagen, nicht mehr zusammen bin, ist aber auch nicht schlimm. Trotzdem hat man ein gutes Verhältnis. Aber dadurch habe ich sie kennengelernt.
Burkhardt, hast du das nicht gewusst?
Das steht im Buch nicht drin. Das ist aber auch 2006 beendet.
Ja, aber mit Menschen aus dem Ruhrgebiet kannst du da gerade reden. Das wird dem wieder.
Ja, das weiß ich. Meine Schwiegereltern kommen
aus dem Ruhrgebiet. Ich habe auch eine Dortmunderin geheiratet. Ja. Wir sind
verheiratet. Bist du schuld.
Ja, nein. Ja, sagst du als Schalker. Ja, ist ja. Ja, Willi, so, ja, ist ja gut.
Hast
ja
du ordentlich gefunden jetzt.
Ja, Näpfchen. Nein. Aber ich weiß, was Klartext ist. Und im Revier kannst du so reden. Ja, du, apropos Revier, Bottrop. Step Aerobic und neue Ideen bei Training und so, das ist etwas, das ist ein bisschen kompliziert, ne?
Gut, die Zeiten haben sich ja heutzutage, ich muss ja sagen, man ist ja mit der Zeit gegangen, aber früher kannte man nicht, dass Spieler mal so ein Step Aerobic machte. Muss ich sagen, Eugen Haag, also ich muss sagen, also wenn uns einer gesehen hätte, der hätte uns verhaftet, weil wir konnten gar nichts davon. Also da muss ich schon sagen, ehrlich, also wenn ihr die Truppe gesehen hättet, tanzen, Fußballer tanzen, ich weiß nicht, du kennst das nicht, aber die haben schon ein paar Knoten in der Beine. Ne? Und wenn dann noch das Einzige war, da war eine hübsche Frau, die vorne getanzt hat, da war das Einzige, was wir gut konnten, draufschauen, aber sonst war gar nichts bei uns.
Ja, aber der hat euch motiviert, einfach die Jungs. Weißt du, ihr seid ja dann auch so eine Testosteronbande und wenn da eine sofort tanzt, dann hat er euch im wahrsten Sinne des Wortes wieder an der Stange gehabt.
Ja, dann hat er vielleicht alles richtig gemacht. Aber wenn einer gesehen hätte, der hätte uns verhaftet.
Ja, aber was hast du dem denn dann gesagt? Also sowas, so ein Kurs in Bottrop?
Ja, kommst du aus Bottrop, da wirst du getötet, wenn du sowas machst, habe ich dann gesagt, der Muckibruder, ne? Und dann haben erstmal alle flach gelegen, ne? Und dann, aber das war schon, muss ich sagen, das haben wir einmal gemacht und nochmal zweimal, aber dann hat der Trainer, glaube ich, selber gesehen, Hopfen und Malz verloren.
Also sag mal, Willi, du hast gerade von Eugen Haag gesprochen. Das war ja auch so ein Trainer, der wie so ein One-Hit-Wonder war in Aachen. Ne? Der hat ein Jahr, glaube ich, super funktioniert und dann im zweiten nicht mehr so richtig, weil er sich auch, glaube ich, irgendwie als Typen ein bisschen verändert. Du hast ja wirklich große Trainer erlebt in Aachen. Jörg Berger allen voran und
Dieter Hecking,
genau. Also es waren ja wirklich tolle Namen. Kannst du von irgendeinem sagen, der hat dich wirklich am weitesten gebracht als Kicker?
Ja, das habe ich auch immer wieder betont. Das war, muss ich sagen, man nimmt immer von jedem Trainer was mit. Aber was ich bei Dieter Hecking, was ich immer direkt, sehr geradeaus, aber menschlich. Und ich sage heutzutage, das zählt einfach im Fußballgeschäft, dass eine Menschlichkeit rüberkommt und eine Wärme. Und so kann man die Jungs auch mitnehmen. Und das hat er auch immer gemacht. Und da hat er mir auch von seiner Spielidee, Spielphilosophie, auch die Ideen, muss ich sagen, habe ich eine ganze Menge mitgenommen und auch selber mit übertragen als Trainer. Und das ist, finde ich, immer auch eine wichtige Sache.
Mhm. Du musst mir bei einer Sache helfen. Du hast nämlich auch Europapokal gespielt. Ne? Also Pokalfinale, ja, ist ja klar, das dann leider verloren. Ja. Aber dann ging es in den UEFA-Pokal. Wie hieß nochmal der Gegner, frage ich jetzt mal den Bottropper da aus Island. Wie spricht man den richtig aus?
Ich weiß es auch nicht, hieß Hafnir Fjordur.
War doch so.
Bravo, Willi! Sensationelle Aussprache, muss ich sagen, als Halbschwede. Hat mich überzeugt. Ja.
Ja. Und wie heißt der Vulkan, der damals ausgebrochen ist?
Elje Öffle Öffle. Ich war da zu der Zeit in Shanghai und habe überlegt, mit der transsibirischen Eisenbahn wieder nach Hause zu fahren.
Weil kein Flugzeug ging.
Weil kein Flugzeug ging.
Aus.
Ohne Witz. Ich war echt früher, ach ja gut, aber ist lange her. Ja, und dann das 16. Finale gegen AZ Alkmaar. Ich meine, Europapokal als Rekordspieler der zweiten Liga, der nie in der ersten Liga gespielt hat, aber dann international spielt. Das ist schon was sehr Besonderes, Willi, das weißt du schon, ne?
Ja, ich hab du, wenn du mal siehst, wo wir eben in Sevilla gespielt hat, du musst dir mal die Aufstellung angucken, wer damals da gespielt hat. Da ist jetzt eine Mannschaft, die fast bei die früher bei ganz bei Barcelona gespielt hat. Ich kann mich einmal Batista, ich habe gegen Jesus Navas gespielt, der war 18 Jahre alt, da habe ich gegen gespielt. Also der war schon sensationell.
Ja, Willi, du hast die Welt gesehen, das ist ja ganz klar.
Und der Navas träumt heute noch schlecht von dir.
Ja, na sicher. Das ist einfach schön, mit dir so in diese Zeit einzutauchen. Aber weißt du, was ich an deiner Geschichte so besonders finde? Da schaffst du mit Alemannia Aachen den Aufstieg. Und an der Stelle, wo es in die erste Liga geht, hast du ein Gespräch mit dem damaligen Manager, Jörg Schmatzke. Ja. Erzähl uns, was da passiert ist und wie du das gefunden hast in der Gesprächssituation.
Ich war beim Jörg Schmatzke zu Hause in Düsseldorf. Da haben wir uns getroffen und ganz normal beim Kaffee und Kuchen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Und da hat er mir gesagt, dass wir mit dir da nicht weiter planen. Und gerade auf so einen Höhepunkt hat er mir auch erklärt. Und ich habe gesagt, okay, werde ich mir Gedanken drüber machen. Und wie gesagt, aber da hatte ich auch schon das Angebot gehabt von der U23 bei Schalke 04. Da war ich ja gerade 36. Und ich glaube, am Anfang hatte ich Tränen in den Augen gehabt, wo er mir gesagt hat, keine Frage. Aber im Nachhinein habe ich das Richtige gemacht, weil so wie ich in Erinnerung bin, ob das der Erik ist, ich glaube, da ist kein Spieler bei Alemannia Aachen. Trotzdem konnte ich weiter im Fußball machen und ich habe immer auf Alemannia Aachen geschaut, gar keine Frage. Erste Liga hat man immer die Daumen gedrückt, aber ich habe den richtigen Zeitpunkt erwischt, um, sag ich mal, im Profifußball aufzuhören. Ja, aber dann kam es ja nochmal ganz anders. Dann musste ich ja nochmal als Quotendeutscher bei Schalke 04 nochmal einen Profivertrag unterschreiben.
Ja, das stimmt. Und du warst sogar einmal im Kader, ne, für ein Spiel.
Nein, im Kader war ich nie. Weil Mike Büskes war hinterher Trainer. Er hat immer gesagt, wenn bei uns um gar nichts geht, dann hole ich dich mal hoch und dann lasse ich dich vielleicht mal eine Minute spielen. Aber kam nicht dazu, weil wir wirklich in der Runde von den Champions League Plätze waren. Und da war das natürlich nicht so gut, aber
das hattest du ja auch gar nicht nötig, Champions League. Also was soll das denn? Nee. Also was soll das
denn? Der UEFA Cup gespielt.
Ja, eben.
Völlig
albern.
Hör mal, und der im Pokal-Endspiel war, ich sag, willst du noch mehr?
Ja, sicher.
Ja, und du hast im Pokal, das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen, mit dem FC Homburg mal bei den großen Bayern gewonnen. Und da habt ihr eine Sonderprämie von 100.000 Mark eingestrichen, die euch Manfred Ommer, der alte Sklaventreiber, versprochen hatte damals. So war es, ne?
Das stimmt. Ja, richtig, weil er da gar nicht mit gerechnet hat. Aber und dann weiß ich noch in der Kabine, Ommer, oh, die Kohle raus. Und dann,
komm, wir singen zusammen. Ommer, oh, die Kohle raus.
Ja, geil.
Haben wir noch gesungen und dann haben wir die Prämie aber auch ausgezahlt bekommen, aber spät. Du weißt ja, der sitzt ja auf seine Kohle immer. Ne?
Hör mal, solche Prämien, muss man die versteuern oder ist das so wie Lotto gewinnen?
Nee, du musst es versteuern.
Musst du versteuern, ne? Ach, schade, ja, ist klar. Sagt ja. Willy Landgraf in Jogo Bonito Mr. 508.
Ihr müsst 508. euch zwingend treffen, ihr beiden. Ihr
ja, machen wir ja in einfach zwingend. Fußball. Ich tease immer andersrum, aber jetzt tease ich einfach Fußball. Da habe ich ach, mit so vielen schon gesprochen. Aber ich würde super gerne das mit dir irgendwo machen, wo wir dann wirklich Pommes Schranke essen in Bottrop.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist denn mit dem Gutschein eigentlich, Willy? Du hast doch so einen 500-Euro-Pommes-Gutschein gekriegt.
Ja, habe ich gekriegt.
Ist der abgearbeitet worden?
Nee, ich konnte gar nicht so viel essen.
Ein Pommes-Gutschein war das.
Ja, Pommes-Gutschein habe ich von den Jungs geschenkt bekommen. Das war ja das Gute, aber das Schlechte habe ich gekriegt. Ein Tandemsprung aus dem Hubschrauber. Weißt du, zum Abschied.
Echt?
Die wollten mich unbedingt nochmal mit einem Erik zusammen. Ich dachte, ich hatte den Kürtel in der Hose gehabt, das kann ich dir aber sagen.
Du und Erik Meyer, ey. Ich habe mit dem auch lange gesprochen, übrigens in einfach Fußball. Wenn der über eure Zeit da in Aachen redet, dann strahlt er und ihr habt da was Irrsinniges erlebt, was euch alle miteinander verbindet. Ne? Und weißt du, was interessant war? Ich habe mit Frank Schmidt gesprochen, da ging es in dem Podcast um Herzensverein und dann sagt er schon, Alemannia Aachen. Wie ist es bei dir?
Ja, du auf jeden Fall, weil ich glaube, in den Jahren, auch wenn ich jetzt hier lange auf Schalke bin, aber man hat als Profi dann nochmal ein anderes Leben. Ich muss ja sagen, das hat schon, das war schon eine außergewöhnliche Truppe, das muss man schon sagen. Also von der Kameradschaft, von allen Sachen her. Mhm. Sonst hätten wir auch nicht so viel Erfolg gehabt, weil der Haufen, der war ja wirklich, außergewöhnlich.
Ihr wart eine Sensation und Burkhard und ich, wir erinnern uns sehr, sehr gerne an die Zeit.
Es war mit einem Strahlen im Gesicht.
Unvergessen. Ja. Willy, hör mal, wir haben ein Date dann in Bottrop und ich zünd mir da noch eine Currywurst aber drauf, irgendwie an die Seite. Ja,
mach das.
Ne? Okay.
Ich muss mal tun, ihr habt ja immer frei, ich muss jetzt mal malochen. Ja, ich muss mal jetzt hier im Büro mal ein bisschen was tun.
Ja.
Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Start in den Tag.
Und ganz wichtig, auch in den Ecken sauber machen. Ne? Tschüss, Willi.
Ja.
Ciao. Mach's gut, tschüss.
Ciao.
Willy Landgraf. Ja. Mir geht's mal gut, wenn ich
wenn du mit positiven Menschen
mit solchen Jungs spreche.
Ja, absolut. Und das zieht sich ja auch so wie ein roter Faden durch seine Karriere, dass immer da, wo er hingekommen ist und er selbst auch ein bisschen die Hosen voll hat und ich wusste, oh, kann ich mich da bei der Mannschaft durchsetzen, was sind das für Typen und so weiter. Und alle haben ihm später gesagt, du kamst rein in die Kabine und du hattest dieses offene Gesicht und wolltest einfach dabei sein und hast dich nicht irgendwie verkrochen und so und man konnte gar nicht anders, als dich einfach sympathisch zu finden. Es gibt solche Typen, es gibt sie nicht so oft. Ich hätte sie auch gerne in diesem Podcast.
Haha, du Arsch. Ich finde es aber cool, dass ich mit dem ein Date habe zu einfach Fußball in Bottrop. Ja. Und es ist klar, dass wir Pommes, Doppelmayo und dann die Schranke eben.
Pack schon mal
Schranke
die Laufschuhe ein, mein Freund. Ne, das muss auch wieder runter.
Und ich zünde noch eine Currywurst rein. Ich finde es schon ziemlich amtlich. Und ich glaube, ich nehme dann das Zuckergetränk mit wirklich Zucker drin, weil dann ist eher das scheißegal.
Ja.
Mit Willy Landgraf in Bottrop. Es kann mein letzter Tag werden, aber es wird ein guter Tag.
Absolut. Liebe Leute, wir sind durch und wollen euch nochmal ganz kurz ein bisschen Lust machen auf die nächste Folge.
Ja.
Wird wieder ein WM-Spezial und diesmal haben wir uns eine WM rausgepickt.
Der Hooper erinnert sich nicht dran, dass wir das schon geteased haben. Wir haben das schon einmal gesagt.
Aber das ist jetzt 2 Stunden her. Also
wie lang? Ist heute Rekord?
Ja, ich glaube schon.
Ey, wir müssen langsam anfangen, echt Geld verdienen, weil meine Frau irgendwie... Die muss schon die Kinder
deine
jetzt.
Deine Frau.
Ja,
ich dachte, ich bin lange hier. Ich bin dein Partner.
Nein, du bist nur meine Fantasie.
Ach so. Das ist echt.
Es ist so widerlich.
Ja.
Far away in America.
Ja.
Far away.
Genau, jetzt bist du nämlich bei den Village America.
So. WM 1994.
Ja.
Unser nächstes Thema?
Ja, und ich glaube, jeder, der uns hört, hat eine Erinnerung.
Mittelfinger zeige ich dir, den Mittelfinger, Alter.
Mindestens, ja.
Ja, ja, so. Geiles Thema, freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich mich auch. Und ich habe noch
ein bisschen eingegrenzter als heute, zweite Liga. Heute war ja wirklich wieder
eine Explosion. Ja, in meiner zweiten Liga werden wir auch nochmal machen, das ist ja klar.
Also so wie ganz das bestimmt nie mehr zweite Liga wäre, so, weißt du, wie
ja,
also Genesis kam ja auch immer wieder. Final Show, the real Final Show, so. Oder wie machen wir das?
Ja, also das Coole ist ja, dass wir, ich meine, wir kriegen ja auch Post und wenn ihr Derby macht, dann müsst ihr doch das und das und das. Nee, wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nichts.
Wir machen
das, worauf wir Bock haben. Wir machen hier Schluss. Und ich habe noch eine Nummer mitgebracht, Sven. Zweite Fußball-Bundesliga Nord. Ja, noch eine Musik. Oh. Arminia Hannover hat nie.
Hast du dich versprochen? Arminia Hannover
hat es ja nie wieder zurückgeschafft in die zweite Liga Nord nach dem Abstieg.
Es gibt Arminia Hannover.
Es gibt Arminia Hannover, ja. Vom Bischofshohler Damm. Mhm. Da haben die gespielt. Und es gibt einen Arminen-Song, ja, aus dem Jahr 1989, der es auch nicht in die Hitparade geschafft hat, aber der, finde ich, viel von dem beschreibt, was wir heute erzählt haben hier in dieser Sendung.
Dreivierteltakt. Mhm. Schon habe ich einen hängen. Ich sitze in irgendeiner Backkasse.
Ah. Arminia Hannover ist unser Verein. Und wir sind seine Fans, werden für immer sein. Getaucht mit dem Wasser der Leine sind wir. Und wir trinken am liebsten hannoverisches Bier.
Okay.
Vom Bischofshohl.
Ja. Kompliziert getextet.
Ja, man muss wissen, dass das quasi von der großen Brauerei gesponsert war.
Das mussten die singen. Die mussten, weil der Text, da wird der eckig irgendwie.
Ja, musste sich immer irgendwie auf Alkohol reiben. Und das finde ich jetzt grundsätzlich auch erstmal einen ganz vernünftigen Ansatz.
Kann man irgendwie nachvollziehen. Ja, wunderbar. Ist das dann tatsächlich unser Rausschmeißer gewesen heute?
Ja, ich hätte jetzt noch das eine oder andere, wusstest du eigentlich. Aber
nein, Hupe,
ich lasse es weg
jetzt. Es ist Zeit zu schweigen
für 2 Wochen. Es qualmt aus deinen Ohren.
Ja, ich muss jetzt einfach nach Hause. Alter, ja. Ich meine, vom Frühstück zum Abendessen. Also dazwischen halt mit dir quatschen. Das war kein guter Tag. Aber das Omelett war spitze. Burkhard?
Ja?
Wir bleiben uns neutral verbunden.
Ja, mach einfach schnell Schluss jetzt.
Okay, liebe Leute, es danken ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bei dieser wunderbaren Folge von Jogo Bonito mit dem formidablen Burkhard Hupe.
Und dem anderen, dem Sven Pistor.
Wir danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns gewogen, macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen. Wichtiger Hinweis, empfehlt den Podcast, abonniert ihn und drückt uns, wir drücken euch. Tschüss.
Bis dann.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.